Heute zu Gast die Psychologin und Psychotherapeutin Nora Dietrich.
Ich mit meiner Mama alleinerziehend groß geworden bin als Einzelkind und wir, bis ich 11 war, in WGs gewohnt haben. Dahindümpeln ist für mich schon nochmal deutlich weniger lebendig als moderat gesund. Ich bin nicht ausgebrannt, aber ich bin so ein bisschen knusprig an den Rändern. Und dann gab es so eine Situation, wo ich im Supermarkt stand und einfach Tränen in den Augen hatte, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und dachte ich...
Wenn Krisen später im Leben kommen, was sind so Eigenschaften, die du immer wieder beobachtest bei Menschen, denen das gelingt?
Also manchmal haben wir so diese Idee, dass resiliente Menschen deswegen resilient sind, weil nichts ihnen was anhaben kann. Die gehen da so durch, gestärkt, immer alles ölt so an ihnen ab wie an so einer Teflonpfanne. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wahr ist. Resiliente Menschen sind deswegen resilient, weil sie sich... Und dann saß ich irgendwann da und habe einen Liebesbrief an meinen Partner geschrieben und festgestellt, dass es die größte Angst in meinem Leben ist, ein Leben gelebt zu haben, was im Außen total toll aussah, aber sich überhaupt nicht toll angefühlt habe. Und das übe ich gerade, das zu shiften. Ich handle immer noch aus Angst in vielen Momenten, aber mir gelingt es, besser anzuhalten und zu sagen...
Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Nora Dietrich ist Expertin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und sie hat ein Buch geschrieben, was ich vorab lesen durfte, was heißt Mental Health at Work. Der Titel eher etwas generisch, aber der Untertitel, den ich finde, der es entscheidend macht, wie wir unsere beste Arbeit machen und dabei gesund bleiben. Denn das ist etwas, was vielen Menschen immer schlechter gelingt. Entweder geben sie nicht mehr ihre beste Arbeit und oder sie bleiben nicht gesund. Und dass es diese Koexistenz gibt, wie man sehr gute Arbeit leisten kann, sowohl auf individueller Ebene, aber auch als Organisation und das trotzdem auf eine nachhaltige Art tun kann. Genau darum geht es in diesem Gespräch. Aber es ist kein reiner Fachtalk, sondern Nora lässt sehr tief auch in ihre persönliche Biografie blicken. Sie ist mit einer Mutter alleinerziehend aufgewachsen in einer WG, was sie sehr stark geprägt hat, ihre Glaubenssätze, ihre Überzeugungen. Wir sprechen darüber, welche Eigenschaften es braucht, um aus Krisen gestärkt hervorzukommen, was sie aus persönlicher Sicht, aber eben auch aus ihrer Expertinnenbrille beleuchtet und noch so viel mehr, was wir brauchen, um die Auf und Abs unseres Lebens besser navigieren zu können. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Nora Dietrich. Nora, erstmal richtig cool, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du den Weg aus Berlin gefunden hast. Wenn Menschen, die dich noch nicht kennen, jetzt hier einschalten und sich fragen, warum sollte ich meine kostbare Lebenszeit investieren, um uns jetzt in den nächsten Minuten zuzuhören, was würdest du spontan antworten?
Ich glaube, dass mentale Gesundheit etwas ist, was wir alle haben. Das betrifft uns alle. Es ist eine unglaublich wichtige Säule unserer Gesundheit, genauso wie unsere körperliche Gesundheit. Aber es ist eben die Art von Gesundheit, über die wir verlernt haben zu sprechen und damit auch verlernt haben, proaktiv zu investieren. Und ich glaube, wenn man uns zuhört, aus beiden unserer Perspektiven, lernt man, dass mentale Gesundheit häufig eine Aneinanderreihung von gesunden kleinen Entscheidungen sind. Und wie die aussehen, das besprechen wir hoffentlich gleich.
Das besprechen wir gleich. Dazu hast du auch ein wunderbares Buch geschrieben, Mental Health at Work, wo wir noch reingucken werden. Lass uns vorher noch mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückspulen. Was mich interessieren würde, Nora, ist, was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, was die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Puh. Wie viel Zeit haben wir? Nein, aber ich glaube... Es gibt viele Facetten. Ich glaube, einer der ganz prägenden Geschichten des Menschen, der ich heute bin, ist, dass ich mit meiner Mama alleinerziehend groß geworden bin als Einzelkind und wir, bis ich 11 war, in WGs gewohnt haben. Das heißt, in Berlin-Kreuzberg bin ich unter vielen Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensphilosophien, Lebenswelten groß geworden. Und ich glaube, das hat von Anfang an so eine innere Vielfalt geprägt. Also so dieses Gefühl, hey, das Leben kann ganz unterschiedlich aussehen, extrem chaotisch sein, extrem sortiert sein. Wir haben wirklich mit Techno-DJs aus den 90ern zusammengelebt, mit Menschen, die buddhistisch schon sehr verankert waren, schon damals. Und ich habe das gar nicht hinterfragt als Kind. Also ich wusste nicht, dass es nicht normal ist, in einer WG zu wohnen. Meine Mutter hatte keinen Führerschein, wir hatten kein Auto. Und mit 11 sind wir dann nach Braunschweig gezogen von Berlin. Und plötzlich ist mir aufgefallen, dass ich kein klassisches Familiensystem habe. Also, dass die meisten Mama, Papa haben, 2 Kinder, 2 Autos, ein Haus. Und all das kannte ich nicht aus meiner Umwelt. Und ich glaube, das hat tatsächlich früh natürlich auch Herausforderungen mit sich gebracht, die ich gleich vielleicht noch eingehen kann. Aber erstmal hat es mich von Natur aus offen gemacht für das Leben und wie es so spielen kann in den guten und den schlechten Momenten. Und das war sehr schockierend. Das war wirklich ein Kulturschock. Braunschweig war ein Kulturschock für mich. Und ich habe mich auch lange geschämt, die ersten 2 Jahre, für die Art und Weise, wie ich gelebt habe und wie wir groß geworden sind. Und heute bin ich unglaublich dankbar. Also, dass ich ohne viel Geld groß werden durfte, dass ich ja mit unglaublich vielen Kulturen groß werden durfte und auch, dass ich sehr, sehr früh sehr viel alleine gemacht habe und alleine gemanagt habe. Meine Mama hatte 2 Jobs, 3 Jobs, je nach Phase. Das heißt, ich war viel allein oder wurde von anderen Menschen betreut. Aber dadurch bin ich sehr unabhängig geworden und jemand, die sich, glaube ich, nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen lässt.
Wow, sehr, sehr, sehr inspirierend. Thema WG, war das so, dass ihr die WG wart und immer neue Bewohner, Mitbewohner hattet oder seid ihr immer umgezogen oder wie kann man sich das konkret vorstellen?
Nee, es waren schon meine Mama und ich, denen die Wohnung gehörte sozusagen und dann je nachdem, wie viel Geld wir hatten oder je nachdem, was sonst noch so war, hatten wir 2 Zimmer oder nur 1 oder das Kleine oder das Große. Also es gab immer viel Bewegung innerhalb, aber ja, das war tatsächlich was, was ich heute merke, dass wenn wir Gäste haben zu Besuch und morgens jemand plötzlich in der Küche steht, denke ich immer, oh, wie schön. Also weil manche finden das jetzt anstrengend, Gäste zu haben. Und für mich ist das tatsächlich so ein Stück weit zu Hause, so ein bisschen Community zu haben. Und also die Stabilität gab es. Genau, dass es unser Zuhause war. Und das war, ja, ich glaube, eine bemerkenswerte Zeit, wenn auch eine schwere manchmal.
Du sprichst ja jetzt mit einem Funkeln in den Augen und mit einer gewissen Romantik, wenn du da zu guckst. Du bist aber auch ausgebildete Psychotherapeutin und weißt natürlich, dass sowas auch etwas macht mit einem kleinen Kind. Stichwort Glaubenssätze, innere Überzeugungen etc. Was würdest du sagen, hast du aus dieser Zeit an Glaubenssätzen mitgenommen, die vielleicht nicht immer hilfreich waren in deinem Leben?
Also ich glaube, einer der essentiellsten ist die Idee, dass ich es alleine schaffen muss. Nicht, dass ich es alleine schaffen kann. Also ich glaube, es ist total schön zu wissen, ich kann das probieren und vielleicht scheitere ich, aber ich kriege das irgendwie hin. Also so ein Stück Selbstwirksamkeitsempfinden zu haben oder auch Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, davon profitiere ich sehr. Aber ich dachte, es gibt keinen anderen Weg. Zum einen, weil im Zweifel tatsächlich wenig da waren, um zu helfen. Also meine Mama hat gearbeitet, mein Papa habe ich nur am Wochenende oder alle 2 Wochen gesehen, der ja auch eine eigene schwere Geschichte hat und nicht immer so emotional verfügbar war. Und ich habe einfach nie um Hilfe gefragt. Und das ist bis heute so. Also es ist wirklich so, dass mein Partner mich heute so angucken muss und sagen muss, Nora, ich trage das jetzt. Und ich so denke, ich schaffe das gerade noch so, mit 14 Taschen irgendwie die Treppe rauf zu jagen. Aber dass es mir unglaublich schwer fällt, andere reinzulassen. Und dass das im Außen häufig so stark wirkt, aber niemand sieht, wie viel Energie mich das eigentlich kostet. Und das ist was ich versuche umzulernen, zu sagen, es ist okay, nicht alles allein zu schaffen, es ist okay, Menschen um Hilfe zu bitten und dass das nichts ist, was andere belastet, sondern ihnen vielleicht sogar Spaß macht, mir zu helfen und was mein Leben tatsächlich leichter machen kann. Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor. Und ein zweiter ist wahrscheinlich, dass ich schon auch laut Clifton StrengthsFinder ist meine allererste Stärke Leistungsorientierung. Das heißt, dass ich schon irgendwie indirekt gelernt habe, nur wer leistet, wird geliebt. Und ich glaube, das war gar nicht intendiert, mir das einzupflanzen von meinen Eltern. Aber meine Mama ist selber sehr hart arbeitend, war sehr streng mit sich. Und ich habe einfach immer versucht, über Leistung Anerkennung zu gewinnen, aber vielleicht auch keine Last zu sein. Weil ich glaube schon, dass ich in einem Familiensystem groß geworden bin, wo einfach viel los war und beide auch viel mit sich beschäftigt waren. Und ich dachte, okay, ich gleite hier so durch, möglichst unauffällig und war sehr angepasst dadurch und war wirklich eins dieser ekligen Kinder, die nach der Schule nach Hause kommt und das Erste, was sie macht, sind Hausaufgaben, damit ich danach frei habe. Und so lebe ich bis heute. Und das macht mich natürlich sehr erfolgreich, aber hat mir an der einen oder anderen Stelle auch viel Spaß oder Lebensfreiheit, Lust, glaube ich, genommen.
Das heißt, du kennst auch aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, Glaubenssätze auch zu korrigieren, selbst wenn man sie auf dem Papier kennt. Und ist ja auch ein Grund, warum Menschen in Arbeitsumfeldern in Probleme reinlaufen. Also lass uns da später auch nochmal ein bisschen detaillierter reingehen, wie man solche Dinge korrigieren kann. Du hast gerade in einem Nebensatz erwähnt, dass dein Vater auch selber Herausforderungen mentaler und psychischer Natur hatte. Mhm. Und damit startest du ja auch dein Buch. Mhm. Gib uns da doch mal ein bisschen Einblick. Er litt an bipolarer Störung. Mhm. Wir hatten vor, ich glaube, 3 Monaten hier eine Gästin, die auch darunter leidet, ganz aktuell leidet. Das heißt, da wurde uns schon mal so ein bisschen Einblick gegeben, diese Dualität, auf der einen Seite depressive Phasen, auf der anderen Seite manische Phasen, wo man himmelhoch jauchzend ist. Mhm. Das eine ist ja, das selber zu haben, das andere ist, als Kind von einer Person aufzuwachsen, die unter sowas leidet. Wie hat dich das als kleines Kind geprägt? Zum einen, bevor ihr diese Diagnose hattet, aber dann auch, als klar war, warum dein Vater sich so verhält, wie er es tut.
Also ich habe schon immer gesagt, dass mein Papa anders ist. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ich war, 8, 9, 10. Ich wusste, dass der eine besondere Persönlichkeit ist. Der war ist immer noch, ne, eine sehr strahlende Persönlichkeit, extrem charismatisch, super mutig. Also hatte so gar kein Gefühl für Risiko, hat gesagt, ja, ich gründe, ich mache das. Hatte unglaublich viele Künstler als Freunde und war sehr viel unterwegs und hat viele Leben positiv berührt. Mein Papa ist Psychologe selbst und hatte eine Einzelfall- und Familienberatung, also hat systemisch gearbeitet mit Familien und ich durfte das früh begleiten und habe einfach so dieses Leuchten gesehen, wenn er anderen auf ganz simple Art und Weise das Leben wirklich einfacher machen konnte und durfte eben oft mit und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, wenn es darum geht, Psychologie als wirklich absolutes Verliebtheitstopic für mich zu wählen. Aber ich habe dann irgendwann gelernt, dass diese Hochs und Tiefs für mich bedeuteten, dass ich manchmal nicht wusste, wen treffe ich heute. Also ich habe meinen Papa alle 2 Wochen gesehen. Wir hatten immer, es war immer Party, so hat er es auch genannt. Wir machen jetzt 3 Tage Party und wir haben wirklich 3 Tage Party gemacht. Wir haben die coolsten Sachen erlebt, wir waren lange auf, wir haben gegessen, was wir wollten, wir haben unglaublich viel gespielt. Also so dieses Kindliche in ihm, dieses auch hypomanische, freie, freigeistige, war unglaublich toll. Also ich habe ganz, ganz tolle Erinnerungen daran. Aber zwischendurch ist er auch einfach immer mal abgetaucht und war schwer greifbar, ne? Oder hat sich wenig gemeldet. In meinen Teenagerjahren sind zum Teil wirklich Wochen, Monate, war es unglaublich schwer, den ans Telefon zu bekommen. Und das macht natürlich was mit einem, ne? Weil ich so dachte, okay, ich brauche einen Papa, wo bist du? Ich brauche nicht nur das Geld im Monat für meine Mama und mich, um irgendwie klarzukommen, sondern ich brauche dich als Resonanzfläche, weil er so eine bedeutende Person in meinem Leben ist und war. Und das war, glaube ich, schwer zu merken, dass er Phasen hat, wo es ihm nicht gut ging und er wenig Antworten hatte, was das eigentlich bedeutete. Und ich habe erst viel später gelernt, wie einsam er damit war. Also, dass das zurückgeht in seine Kindheit natürlich und er als Kind eigentlich schon hätte wahrscheinlich Hilfe brauchen können, es aber keine gab. Und er dann eben erst die richtige Diagnose bekommen hat, als ich in meinen 20ern war. Und dadurch natürlich unglaublich lange Zeit irgendwie selbst hat versucht, damit umzugehen, bis er es nicht mehr so richtig konnte. Ja, und ich glaube, das hat mir auf der einen Seite eben diese Freigeistigkeit erlaubt, um mich nicht so klein zu halten. Aber es hat mir eben auch gezeigt, was es bedeutet, wenn das Leben so nicht schwarz oder weiß, aber schon, ne, einfach auch diese Tiefen mit sich bringt. Ja. Ja, aber auf jeden Fall. Oder ist bis heute eine herausfordernde Geschichte, glaube ich, weil mein Papa ganz prägend ist in der Art und Weise, wie ich denke. Also der hat mich, ich glaube, ich weiß gar nicht, war 13, 14, da habe ich Haben oder Sein von Erich Fromm von ihm bekommen als Buch. Das heißt, er hat mich ganz früh eingeladen in so philosophische Geschichten, also Analysen. Ne? Ich habe dann irgendwann gesagt, oh, ich will endlich erwachsen sein. Er meinte, ja, was bedeutet das denn eigentlich, erwachsen zu sein? So, und dann war ich irgendwie 16 und dann haben wir diskutiert. Und ich glaube, das hat mein Denken extrem erweitert. Aber man, jetzt so rückblickend denke ich, okay, da schwang auch immer ein Stück weit Schwere mit, ne? Oder so eine Lebenskritik vielleicht auch, die ich damals natürlich so nicht greifen konnte.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Wir sprechen hier im Auf- und Ab-Podcast ja auch viel mit Menschen, die Krisen im Leben hatten und was ich verstehen möchte, ist, was so die gemeinsamen Eigenschaften sind, damit man nicht am Boden liegen bleibt, sondern daraus auch gestärkt zurückkommt. Mhm. Und du bist ja vom Fach sozusagen, du verstehst die menschliche Psyche, arbeitest auch mit vielen Menschen. Was sind denn so die zwei, drei Punkte, wo du sagst, das sind Gemeinsamkeiten von Menschen, die jetzt aus so einer, ich würde sagen, doch anspruchsvollen bis schweren Kindheit wie du eben nicht auf die schiefe Bahn geraten, sondern das Ganze in positive Bahnen lenken oder auch, wenn Krisen später im Leben kommen. Was sind so Eigenschaften, die du immer wieder beobachtest bei Menschen, denen das gelingt?
Ich glaube, eine der wichtigsten Facetten ist die Idee, also manchmal haben wir so diese Idee, dass resiliente Menschen deswegen resilient sind, weil nichts ihnen was anhaben kann. Die gehen da so durch, gestärkt, immer alles ölt so an ihnen ab wie an so einer Teflonpfanne. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wahr ist. Resiliente Menschen sind deswegen resilient, weil sie sich erlauben zu fühlen. Ja. Also tatsächlich bewusst zu wissen, was fühle ich, woher kommt das und was brauche ich, um diese Emotionen, um damit zu arbeiten, um daraus vielleicht auch eine Information zu ziehen, denn dafür sind Emotionen ja da, zu verstehen, okay, Fakten ist immer nur erstmal, was ist, aber Emotionen sagen einem, wie wichtig es ist. Und sie pointen einen eigentlich auch meistens dahin, was man jetzt brauchen könnte, damit es einem besser geht. Und ich würde sagen, ich bin jemand, auf den das nicht zutrifft. Ich bin nicht so gut im Fühlen, tatsächlich. Ich habe das irgendwann mit meiner Therapeutin erarbeitet. Sie meinte, ja, Nora, manchmal reicht es auch zu fühlen, dass du nichts fühlst. Das ist so das Stadium 1. Und dann gehen wir in Stadium 2. Also ich habe das versucht zu kompensieren mit ganz viel Rationalität und Intellektualisierung, wie wir es in der Psychoanalyse nennen würden. Also aus den Fakten noch mehr Fakten zu machen, mit denen ich arbeiten kann. Aber heute weiß ich, dass Fühlen einer der tragenden Faktoren ist, um tatsächlich schneller durch die Krise zu kommen. Also weil das unterscheidet, glaube ich, resiliente Menschen von nicht so resilienten Menschen, ist nicht, dass die Hürde einen runterzieht, sondern wie tief dieser Dip geht und wie lange er geht. Und Fühlen ist sozusagen einer der Hauptmechanismen, damit der Dip kürzer bleibt und sozusagen auch schneller endet. Und dafür brauche ich heute andere Menschen. Und das ist tatsächlich, also wir kommen heute so ein bisschen weg von dieser Idee, Resilienz heißt irgendwie für sich selbst einstehen zu können, hinzu Resilienz bedeutet, dass du ein starkes Netz hinter dir hast, die dich so sehr lieben, dass sie dich liebevoll kritisieren, die dich so sehr lieben, dass sie sich mit dir streiten, die sich so sehr lieben, dass sie da sind, auch wenn du nicht funktionierst und dass darin der Hauptteil von Resilienz entsteht, so dieser soziale Airbag, auf den wir fallen. Und rückblickend in meiner Geschichte gab es immer Menschen, die da waren. Also obwohl ich schlecht war, zu sagen, hallo, ich brauche Hilfe, gab es immer eine Vielzahl von Menschen, wo ich das Gefühl habe, okay, hier kann ich sein, hier kann ich offen sein. Die sind da, die fragen, die gucken hinter die Kulisse von dieser Perfektion, die immer strahlt und die alles hinbekommt und merken, wie es dem wahren Ich geht. Mhm. Und dieses Netzwerk zu haben, ist wirklich, dass wenn man sich auf nur eine Sache fokussieren sollte bei Resilienz, dann das. Mhm. Und ich glaube, die dritte Facette ist die Frage, was liegt in meiner Hand? Also die Frage nach Kontrollfähigkeit. Also die meisten von uns gucken auf eine Krise und das Gehirn geht in sozusagen den Dramazyklus, malt sich das Worst-Case-Szenario aus und malt das aber dann auch kunterbunt so, dass es auf jeden Fall ganz, ganz schrecklich ist. Das ist einfach die Negativitätsbias in unserem Gehirn. So funktionieren wir, damit wir gut vorbereitet sind für den eben Worst-Case-Fall. Aber resiliente Menschen schaffen es, auch den bestmöglichen Fall zu sehen, der vielleicht unrealistisch ist, und dann dazwischen den wahrscheinlichsten Fall zu sehen und zu fragen, was kann ich tun, damit der wahrscheinliche Fall wahrscheinlicher eintritt und was liegt in meiner Hand. Und das kann ich, glaube ich, ganz gut, also zu verstehen, wo habe ich Handlungsmächte und wie nutze ich die für mich und wie gucke ich auf die Welt, dass sie nicht nur aussieht wie eine Bedrohung. Mhm. Da war ich mal in einem ganz schönen Schauspieltraining tatsächlich und Heike ist eine deutsche Schauspielerin, die uns da durchgeleitet hat und sie hat eine Übung mit uns gemacht, die heißt Gucken. Und das hat für mich das nochmal gut zusammengefasst. Wir sollten einfach ein Objekt fokussieren, jetzt in dem Fall gucke ich auf dich, und mir ausmalen, wie du eine Bedrohung für mich sein könntest, was du mir jetzt alles antun könntest. Mhm. Du könntest jetzt sagen, das ist alles Quatsch, wir hören den Podcast auf, du könntest gemein zu mir werden, du könntest mich hauen, was auch immer. Ich kann in diesen Film einsteigen oder ich kann dich anders angucken, nämlich mit der Idee von Bewunderung. Also was kann ich an dir bewundern in diesem Moment? Dein offenes Ich, dein Blick, deine tollen Fragen, deine Neugierde. Und wir haben in jedem Moment im Leben die Chance, unser Gucken zu verändern. Weißt du, was ich meine? Ja, also das voll. Ist nur so eine innere, kurze Haltung von, warte mal, ist da mehr? Mhm. Und ich finde, das sieht man so schön in langjährigen Beziehungen. Du bist ja auch, du hast eine Partnerin, ihr habt ein Kind. Da guckt man sich häufig mit Bedrohung an oder mit Nerv oder mit altem Groll. Und das nochmal zu shiften und zu sagen, warte mal, aber was sehe ich an dir, was Tolles, positiv mir hilft, was ich liebe, was mir tagtäglich hilft, verändert sofort, wie wir uns verhalten. Mhm. Und das ist diese Idee, also zu sagen, es geht nicht darum, die Bedrohung zu ignorieren oder den Worst-Case-Szenario so sich schön anzumalen, zu sagen, das wird mir auf gar keinen Fall passieren, aber diese Bandbreite an Möglichkeiten zu sehen und manchmal so die Brille zu putzen und nochmal anders auf die Welt zu gucken.
Und das ist ja auch ein Skill, was man üben kann. Also, weil oft sagen Menschen ja, ich bin impulsiv oder negativ oder so, aber das ist nicht in Stein gemeißelt, auch wenn es vielleicht der Startpunkt ist, aber man kann daran arbeiten, um da besser zu werden. Du hast vorhin das Thema Gefühle angesprochen, gesagt, dass ein gutes soziales Netz elementar ist. Was ich noch gerne ergänzen möchte, ist, auch zuzulassen, die Gefühle erstmal für sich auch anzunehmen. Denn ich glaube, wir beobachten immer mehr Menschen, die in Anführungsstrichen schlechten Gefühle einfach ausblenden, was wunderbar mit Handy, mit Netflix, mit Alkohol, mit Essen und was auch immer. Es wird immer einfacher, diese auszublenden. Welchen Preis zahlen wir, wenn wir nur die vermeintlich positive Seite unserer Gefühle zulassen und die andere, so lange wie es geht, ignorieren oder überlagern?
Schöne Frage. Ich würde tatsächlich sofort hinterfragen, ob nicht auch viele positive Emotionen oder positiv assoziierte Emotionen nicht genauso stigmatisiert sind oder beschämt sind wie vermeintlich negative. Mhm. Also wenn du mal darüber nachdenkst, wie offen dürfen wir stolz sein auf uns selbst? Wie offen dürfen wir uns freuen im Job? Erleben wir extrem wenig. Mhm. Also es gibt auch viele positiv assoziierte Emotionen, die wir gesellschaftlich irgendwie als zu groß, zu viel, zu ego, zu
überheblich,
irgendwie klassifiziert haben. Also ich glaube, wir haben auf der gesamten Emotionsbandbreite echt viel zu tun.
Stimmt.
Aber wenn es jetzt darum geht, die negativ assoziierten, ich sage das deshalb, weil in der Psychologie keine Emotion negativ ist, sondern auch eine Wut eine extrem bestärkende, wichtige Emotion ist, um Grenzen zu setzen und zu sagen, hier fange ich an, aber hier höre ich auf und das brauche ich von dir, um in Beziehung zu bleiben. Auch eine Angst extrem hilfreich ist, um zu signalisieren, hey, da passiert vielleicht was, was einzelne Grundbedürfnisse bedrohen könnte. Also erstmal zu verstehen, erstmal sind alle Emotionen super wichtig und richtig, aber sie fühlen sich natürlich nicht alle gleich gut an. Ja. Aber ein schönes Beispiel für was passiert, wenn wir keinen Zugang zu Emotionen haben beziehungsweise sie unterdrücken, ist tatsächlich so ein Erkrankungsbild wie Depression. Also weil allein das Wort Depression bedeutet, etwas wird unterdrückt. Daher kommt das häufig. Also das ist wie so ein brodelnder Topf voller Emotionen und wir packen einfach immer wieder den Deckel drauf. Und das irgendwann steigt der Druck so sehr, dass es explodiert. Und das kann dann explodieren im Sinne von externalisiert, also ich werde vielleicht aggressiver, gereizter, ich habe vielleicht expressives Verhalten wie mehr Alkohol, mehr Essen, mehr Kaufen, mehr was auch immer, also mehr arbeiten. Von etwas, mehr arbeiten, das kennen wir beide wahrscheinlich auch ganz gut als Reaktion. Oder ich habe ein zu wenig, also irgendwann wird es so gelähmt, das kennt man oft bei Menschen, die mit Depressionen leben, die ziehen sich sozial zurück, die fühlen sich fast wie taub. Es ist so ein Ohnmachtsgefühl, weil alles so viel war, dass irgendwann nichts mehr ist. Und das ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel. Also wir Unterdrücken ist, sowohl auf zellulärer Ebene, also sowohl physisch, physiologisch, was häufig dann zu ganz vielen Symptomen führt, die du sehr gut kennst, wie zum Beispiel Schlafstörungen oder Anspannungen oder sogar körperlichen Erkrankungen, Immunsystemerkrankungen. Das heißt, der Körper erzählt die Geschichte. Nur hören wir meistens auch dem nicht zu. Ich glaube, das ist eher die Herausforderung. Und es macht auch was mit unseren Beziehungen. Weil wenn ich nicht wütend bin, ist die Frage, kann ich dann aber die Liebe ausdrücken, wie ich es brauche? Ne? Oder hat die Beziehung das Potenzial oder lebt die Beziehung das Potenzial, die sie hätte, wenn ich mit Emotionen offener umgehen würde? Mhm. Also generell wird alles einfach erstmal tauber. Mhm. Und es wird viel schwieriger, uns in so eine Form von positivem Enthusiasmus zu bringen. Und ich glaube, wir verpassen unser Leben. Mhm. Also weil das, was am erinnerungswürdigsten sind, sind meistens die emotionalsten Situationen. Mhm. Ob die ganz kleinen, wie irgendwie eine tolle Geste von der Kollegin, oder die ganz großen, wie die Geburt deines ersten Kindes. Das ist so emotional, dass es auf jeden Fall bleibt. Mhm. Und trotzdem versuchen wir irgendwie im Leben Emotionen ständig zu vermeiden.
Das heißt, um das mal zusammenzufassen oder in einen Zusammenhang zu bringen, sagst du, es macht eigentlich viel Sinn, auch die negativ empfundenen Emotionen kurzfristig mal zuzulassen, weil der Return on Investment, wenn man es jetzt mal technisch ausdrücken will, ist, dass man noch alle anderen Emotionen in der vollen Bandbreite und Amplitude auch fühlen kann und damit das Leben insgesamt intensiver und besser bleibt.
Ja, total. Und du bist deinen Bedürfnissen viel näher. Ne? Also weil die Wut sagt ja irgendwas. Die sagt ja, was fehlt, was zu viel ist. Die Angst sagt dir das, die Erschöpfung sagt dir das, die Schuld sagt dir das. Ne? Also jede Emotion hat erstmal eine Message, die ich dann anfange zu hören. Mhm. Und dadurch mein Handlungsraum viel größer wird. Mhm. Also weil was ich ganz oft erlebe, in Teams zum Beispiel, ist, dass die einzige Emotion, über die wir sprechen, ist Stress. Wie war das Projekt? Oh, echt stressig. Mhm. Wie geht's dir? Oh, ich bin ein bisschen gestresst. Ne? Keine Ahnung, wie war das Feedback vom Chef? Oh ja, es war irgendwie stressig jetzt im Nachgang. Das sagt mir gar nichts. Ne? Wenn du mir aber sagst, hey, wie war das Projekt? Und du sagst, oh, ich bin richtig zufrieden, da haben wir einen richtig super Job gemacht. Ne? Weiß ich, es war positiv, wenn du mir sagst, und obwohl es stressig war vielleicht. Ne? Wenn du mir sagst, wie ist der Tag stressig? Und ich frage dich, warum? Und du sagst, naja, ich hatte irgendwie ein kritisches Gespräch mit einem Kunden und habe so ein bisschen Schuldgefühle, dass wir was verpasst haben auf dem Weg. Ganz anderer Lösungsraum, als wenn du bei gestresst hängen bleibst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das ist sozusagen die nächste Ebene, mit der ich mich viel besser verbinden kann, aber wo einfach die Lösungen ganz anders aussehen. Mhm. Ne? Als wenn ich immer immer nur den Hammer habe für alles, was ich versuche zu bauen. Und ich glaube, dass die Bandbreite der Emotionen verändert eben auch die Bandbreite der Lösung und die Bandbreite der Verbindung, auf die wir uns einlassen können.
Wir sind jetzt schon voll im Thema mentale Herausforderungen und ich habe es gerade erwähnt, du hast ein wunderschönes Buch geschrieben, was ich vorab lesen durfte. Vielen Dank dafür. Es ist jetzt seit 5 Tagen, glaube ich, draußen, oder? 6 Tage?
Ja, irgendwie so. Ja, ja. Das fühlt sich noch neu an.
Genau. So, und der Titel ist Mental Health at Work. Wie wir unsere beste Arbeit machen und dabei gesund bleiben. Ist ja ein ganz wesentlicher Zusatz, weil viele Menschen fragen sich, wie sie die beste Arbeit machen können, aber zahlen da auch einen hohen Preis teilweise dafür. Das Thema Mental Health ist ja im Moment so ein Buzzword auf der einen Seite, auf der anderen Seite weiß niemand so richtig, was sich dahinter verbirgt. Wenn man jemanden fragen würde, was ist das eigentlich, dann ist es gar nicht so einfach. Und du hast in diesem Buch ein schönes Kontinuum aufgemalt, was mentale Gesundheit bis hin zu mentaler Krankheit auch darstellt. Und da gibt es 4 Abschnitte. Das eine ist Flourishing, also wie wird man im Deutschen sagen?
Irgendwie, aufblühen.
Aufblühen, genau. Ja. Dann moderat gesund, dahin dümpeln und in einer akuten Krise. Und was ich schön fand, es deckt sich auch mit vielem, was ich über die letzten Jahre und Jahrzehnte so beobachte, ist, dass du sagst, eigentlich dieses Dahindümpeln ist fast die kritischste Phase. Und auch die meisten Menschen befinden sich in dieser, weil es fühlt sich elend an, aber es reicht noch nicht, um was zu verändern. Und ich glaube, es können viele nachvollziehen, die sagen, ich müsste eigentlich, oder gerade wenn in diesen Konjunktiven gesprochen wird, aber sie sind noch nicht final gegen die berühmte Wand gefahren, die ihnen am Ende auch die Erlaubnis gibt, wirklich auszusteigen aus diesem System. Woran können wir denn erkennen, was sind so Frühindikatoren, in welcher dieser vier Phasen wir uns aktuell befinden? Was sind so Dinge, wo Menschen, ich glaube, über Flourishing brauchen wir nicht näher ins Detail gehen, aber gerade die Abgrenzung zwischen das ist noch moderat gesund, das ist schon dahindümpeln und das ist eine akute Krise.
Also ich glaube, erstmal vielleicht noch ganz wichtig, es sind nur 17% aller Menschen in dieser Phase von Flourishing. Das heißt, falls ihr irgendwo anders steht auf dem Spektrum, ist das eher normal als nicht normal. Das finde ich immer ganz wichtig, weil das in dieser Konversation immer so klingt, als müssten wir alle ständig im super, mir geht's mega und ich krieg alles gewuppt und keine Krise kann mir was anhaben Modus sein. Das ist einfach nicht realistisch. Also das Leben ist zu hart und zu gemein leider, um ständig dort zu stehen. Aber es ist wichtig, es gibt jetzt 17%, die dort sind. Und was machen die eigentlich anders? Also davon kann man, glaube ich, viel lernen. Aber ich glaube, die meisten kennen das, dass es uns nicht schlecht geht. Es geht uns gut oder okay, ist vielleicht so der Satz, den wir am meisten nutzen. Hey, ja, ist alles okay, ist alles irgendwie ganz gut. Das heißt, diese Phase vom moderat gesund sein ist so ein bisschen wie bei unserer Ernährung. Ich glaube, die meisten von uns ernähren sich nicht unglaublich mega gesund, aber gesund genug so. Also ich esse jetzt nicht jeden Tag 3 Snickers, aber ich esse schon mal eins. Ne? So, ich schlafe vielleicht nicht immer 9 Stunden unter perfekten Umständen, aber ich schlafe so meine 6, 7 und das kriege ich irgendwie ganz gut hin. Also es ist okay. Und ich glaube, so Hinweise darauf, moderat gesund zu sein, bedeutet eben, sich zu fragen, okay, ist es zum Beispiel so, dass ich häufiger ein bisschen erschöpft bin, wenn ich abends von der Arbeit komme, dass ich vielleicht ab und zu abgelenkt bin, dass ich mehr Doomscrolling betreibe, dass ich vielleicht nicht immer so eine große Lust auf Dinge spüre, die mir eigentlich gut tun, ne? Also dass ich den Sport dann doch noch öfter mal skippe, aber ich gehe noch. Also dass das Leben so ein bisschen durch die Finger rinnt, aber ich habe noch genug in der Hand.
Ich glaube, viele würden gerade sagen, das ist mein absoluter Alltag.
Ja, genau. Ja, ja auch meiner. ja, genau. Also ich glaube, dass wir genug machen und genug fühlen und genug da sind, aber es gibt auf jeden Fall Luft nach oben. Und wir wissen wahrscheinlich auch, wie wir dahin kämen, aber haben das Gefühl, vielleicht keine Zeit zu haben oder priorisieren andere Dinge, wie zum Beispiel Arbeit, warum wir uns die Zeit nicht nehmen. Und dahindümpeln ist, glaube ich, ganz vielen besonders bewusst geworden in der Pandemiezeit. Da kam dieses Wort auch auf Englisch languishing. Adam Grant hat da einen TED-Talk zugehalten und hat darüber auch geschrieben und hat das so das mittlere Kind oder das vernachlässigte mittlere Kind der mentalen Gesundheit genannt, weil wir eben viel über die Top-Performer sprechen und viel über die, die sozusagen in den Brunnen gefallen sind, aber ganz wenig über alle anderen von uns, die eben irgendwo dazwischen hängen. Und dahindümpeln ist für mich schon nochmal deutlich weniger lebendig als moderat gesund und hat sowas von Burn-on, so haben das 2 Psychotherapeuten genannt, nämlich der Frage, ich bin nicht ausgebrannt, aber ich bin so ein bisschen knusprig an den Rändern. Also so, man merkt schon, dass die Erschöpfung zunimmt, also ich abends weniger Lust habe, mich noch mit Freunden zu treffen, vielleicht super ungeduldig mit meinen Kids bin, wenn ich von der Arbeit komme. Ne? Also alles zum To-Do wird. Also wirklich die kleinsten schönen Dinge fühlen sich an wie eine Last, die ich abhaken muss. So, ich muss jetzt noch zur Kita und den abholen. Ich sollte mal wieder die Freundin auf den Kaffee treffen. Also alles ist so schwer. Und dieses innere Narrativ, ach, nur noch dieses eine Projekt. Ne? Ich ziehe das noch mal kurz durch. Während Freunde und Kollegen einem vielleicht sagen, hey, ist auch okay, mal ein bisschen weniger zu machen, achte auf dich, wie wäre es mal mit einer Pause? Und man sich das aber irgendwie wegredet, weil noch so viel zu tun ist oder die Erwartungen so hoch sind. Und das hat häufig dann aber auch schon deutliche körperliche Symptome. Also, dass wir zum Beispiel mehr an uns selber zweifeln, also diese kritischen Gedanken lauter werden, uns vielleicht weniger zutrauen oder mehr Rückversicherung brauchen. Ich immer sage, hey Chris, mache ich das gut hier gerade? Ne? So kannst du nochmal rübergucken. Oder dass wir eben eine kürzere Lunte haben. Also, dass man merkt, okay, so es gibt so Abreibeffekte. Ne? Und da müssen wir allerspätestens reagieren, weil wenn wir erstmal in den Burnout fallen, dann ist der Weg zurück extrem lang und extrem hart. Aber leider ist es eben so, gerade für Menschen, die das im beruflichen Kontext kennen, meistens ist es so, dass wir dafür leider noch zu lange Applaus bekommen, dass wir an diesem Grad zwischen ich bin okay und ich kann nicht mehr lang balancieren und das irgendwie noch gewuppt bekommen. Und das ist eigentlich die Gefahr, also dass es zu wenig sozialen Applaus für Pausen gibt und für Menschen, die das Anhalten nicht glorifizieren. Ja.
Was ein großer Unterschied zwischen Business und Sport ist, weil im Sport werden die Pausen eben gefeiert. Da weiß jeder Spitzenathlet, dass es Teil des Trainingspensums ist und nicht das, was man sich irgendwie genehmigen muss. Wir haben jetzt schon viel oder du hast schon viel immer auch das Thema Arbeit genannt. Dein Buch heißt ja nicht nur Mental Health, sondern Mental Health at Work, also bei der Arbeit. Das deutet ja darauf hin und ich glaube, das können viele unterschreiben, dass die Arbeit einen ganz wichtigen Faktor spielt in der Frage, ob ich mental gesund bin oder wo ich mich auf diesem Kontinuum einordne. Ich frage mich immer wieder, ich habe auch natürlich Thesen, aber ich möchte es ein bisschen mit dir diskutieren, ist, warum die Arbeit für die Menschen so eine elementare Rolle spielt, dass sie ihre Gefahr dafür aufs Spiel setzen. So, und ich habe das selber in einer gewissen Lebenszeit gemacht. Ich weiß es aus dem Erleben, aber trotzdem, wenn man erstmal aus einer Metaebene darüber spricht, ist ja eigentlich absurd. Bei der Frage, wie viele Jobs es auf der Welt gibt. Und all diese Dinge, warum opfert man das Wichtigste und schwer Ersetzbare, was man hat, Gesundheit, gegen etwas, was sehr leicht ersetzbar ist. Und da hast du einen schönen Absatz im Buch, den ich gerne vorlesen möchte. Du sagst, es geht im Satz weiter, dass wir deshalb so hart arbeiten, weil wir nicht wissen, wie wir anderen zeigen können, wer wir abseits unserer Leistungen sind. Mhm. Es scheint unvorstellbar, dass wir einen Wert haben, der über das hinausgeht, was wir tun. Und so wird aus unserem Selbstwert ein Fremdwert. Den Begriff hatte ich so noch nie gehört. Fremdwert finde ich eine schöne Schöpfung, weil es eben genau zeigt, dass der Selbstwert von Fremden gespeist wird. Menschen, die noch nicht so in diesem psychologischen Zusammenhängen sind, Selbstwert vielleicht als Begriff kennen, aber nicht die Tragweite. Warum ist das so problematisch, sich diesen Selbstwert von der Arbeit, von anderen abhängig zu machen? Ist doch eigentlich ganz praktisch.
Und es ist auch realistisch. Also wichtig ist, wir sind ja soziale Wesen. Also ich brauche die Resonanz von dir. Du spiegelst mir, verhalte ich mich so, dass ich Teil der Community bleiben kann? Verhalte ich mich so, dass die Bedürfnisse der anderen in meinem Kollektiv, was auch immer das ist, ob Team, Familie, Freundschaften, dass das zusammengeht? Also Beziehung ist unglaublich wichtig. Und vielleicht kennt ihr so die Maslow'sche Pyramide. Unten, ganz unten steht sozusagen Essen, Shelter, also ein Dach über dem Kopf. Also so die Basis-Needs. Mhm. Für mich gehört da auch Beziehung rein, also weil wir alleine nicht überlebensfähig sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass Fremde ein gutes Bild von uns haben. Aber die Frage ist, wer sind diese Fremden? Also ist das meine LinkedIn-Community, Menschen, die ich noch nie gesehen habe und nicht kenne? Ist das der Chef auf der vierten Ebene, mit dem ich eigentlich keinen Kontakt habe? Sind das die Fremden, die tatsächlich entscheiden sollten, wie ich über mich denke und fühle und wie ich damit auch meinen Alltag gestalte? Oder wer sind diese Fremden? Sind das nicht eigentlich Menschen, die mich wirklich kennen, die mich lieben, die eine positive Idee für mich haben, für mein Leben, den ich wirklich wichtig bin. Mhm. Und das mischen wir sehr schnell. Weißt du, also es ist dann manchmal wichtiger, die Likes auf Instagram zu bekommen, als meine Freundin dann auf diesen Kaffee zu treffen, den ich im Zweifel erinnere. Und all diese Likes werde ich nicht erinnern. Ne? In 10 Jahren, in 20 Jahren. Aber das Gespräch werde ich erinnern. Und trotzdem ist es so verdammt einfach, sich an diesen Werten irgendwie festzuhalten, weil das oft so quantitative Daten sind. Ne? Also wie viel Geld verdiene ich? Steht eine Zahl drauf. Welchen Titel habe ich? Ne? Oder auf welcher Hierarchieebene bin ich in der Organisation? Kann ich benennen? Wie viele Likes, wie viele Follower habe ich? Wie viele Tinder-Dates hatte ich diese Woche? Keine Ahnung, was auch immer das Maß ist, was mir sagt, ich bin wichtig und ich bin liebenswert, was wir alle brauchen, auch im Fremdwert sozusagen, lässt sich so vermeintlich einfach messen. Aber das bedeutet halt, dass wir uns extrem abhängig vom Außen machen. Und das Außen ist sehr fragil. Also ich kann das nur aus meiner ganz eigenen Perspektive sagen. Ich schreibe jetzt seit 3-4 Jahren intensiver auf LinkedIn und am Anfang hat mich das so sehr gekriegt. Also es hat mich so gekriegt, wenn Posts nicht performt haben und ich hatte den ganzen Tag schlechte Laune. Aber wenn Posts positiv performt haben, hat es mich nicht interessiert. Also es hatte nicht den gleichen Effekt. Ne? Es war eher so dieses, ich habe nicht genug gemacht oder es war nicht gut geschrieben oder es interessiert keinen, was ich zu sagen habe. Und plötzlich ging die Rattermaschine los mit Glaubenssätzen, die es sowieso schon gab. Ne? Und die habe ich dann verbunden. Und irgendwann zu merken, ich bin nicht mein Content, so, also das, ne, da stecke ich nicht mehr drin, ich kann mein Bestes geben und danach gehört es nicht mehr mir. Genauso wie dieses Buch, ich habe das mein Bestes gegeben, wenn den Menschen es nicht gefällt, dann tut mir das sehr leid, aber ich kann es nicht mehr ändern. Aber vielleicht bin ich trotzdem ein wertvoller Mensch. Das auseinanderzuziehen, war wirklich ein Prozess. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja auch sehr visibel, aber ich finde gerade für Menschen, die sichtbar sind, wird es noch viel einfacher. Ne? Also weil die Menschen ja auch bestimmte Projektionen haben und glauben zu wissen, wer du bist, ohne zu wissen, wer du bist. Mhm. Und plötzlich willst du das erfüllen, dieses Idealbild, was du hast von dir und was andere von dir haben. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Das fände ich spannend.
Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, es schwankt. Mhm. Also es ist immer einfach zu sagen, man fokussiert sich nur auf den Weg und das Ergebnis ist egal. Also es klingt so rational. Ich habe da immer wieder, und die Menschen, die öfter zuhören, kennen die Szene, aber die finde ich wirklich plakativ und prägend. Thomas Tuchel, mhm, ein, wie ich finde, sehr fähiger Fußballtrainer, hatte mal direkt nach dem Spiel, seine Mannschaft hatte verloren und der Reporter hat ihn dann angesprochen, woher das kommt und so. Und er hat ihn richtig so ein bisschen ins Hab-Acht gestellt und gesagt, dass die wenigsten Menschen von Fußball Ahnung haben. Das einzige Kriterium ist für sie das Endergebnis, wer gewonnen hat. Und er sagte, wenn seine Mannschaft den Matchplan umsetzt, den sie vereinbart haben, und sie dann verlieren, dann lobt er sie, dann stellt er sich vor sie, weil dann haben sie ihren Job gemacht. Und wenn sie das über einen längeren Zeitraum tun, wird sich Erfolg mittel- bis langfristig einstellen. Auf der anderen Seite, wenn sie gewonnen haben, aber seinen Plan ignoriert haben, dann kritisiert er sie auch hart dafür, weil das war nicht die Ansage. Und da steckt, finde ich, viel drin, dass man sich immer wieder probiert von Ergebnissen, die wir nur bedingt bis gar nicht beeinflussen können. Du hast jetzt LinkedIn angesprochen. Mhm. Ich glaube, hier haben wir alle, die da viel aktiv sind, sie haben schon erlebt, dass ein wirklich subjektiv wahrgenommen guter Artikel ist, der überhaupt nicht abhebt, weil der Algorithmus mag ihn nicht, das Timing ist falsch oder was auch immer. Alles Dinge, die man wenig bis gar nicht beeinflussen kann. Aber es ist hart, man muss sich immer wieder darauf besinnen, weil du sagst, es ist halt sehr einfach. Es gibt ja so ein, wenn man sich bei LinkedIn einloggt, dann gibt es so eine wöchentliche Reichweite. Mhm. So, und wenn das sechsstellig oder siebenstellig ist, dann ist es eine erfolgreiche Woche, und wenn es halt nur 4 oder 5 Stellen hat, sagt man, war ich faul diese Woche oder habe ich mich nicht angestrengt oder so. Das darf man jetzt nicht überbewerten, aber ich glaube, das, was wir jetzt über LinkedIn gerade exerzieren, hat ganz viele Gesichter im Alltag, dass es immer vom Externen eben wahrgenommen wird. Mir haben schlaue Menschen gesagt, dass man lernen soll, sich intern diese Anerkennung zu geben. Und da bin ich auch viel besser geworden. Aber das wäre auch die Frage an dich wieder, weil das ist ja vermeintlich ein Ausweg, wenn man das Außen nicht kontrollieren kann, sich selber gütiger mit sich zu sein, mehr Selbstliebe zu geben. Und ich beobachte aber, dass wirklich wenige Menschen gut darin sind. Und ich frage mich immer, wenn Dinge at scale passieren, in großen Mengen, was läuft schief? Und ich glaube, dass in einer Generation an Erziehungsberechtigten, an Eltern, dieses Thema nicht besonders hoch priorisiert wurde, weil sie es selber nicht so gelernt haben. Aber hier hören viele Eltern zu. Also was kannst du als Expertin, aber auch selber als Mutter, Menschen, die jetzt ein Kind beim Größerwerden begleiten dürfen, sagen, wie können wir Kinder so stärken, dass sie eben einen Selbstwert entwickeln, der aus dem Innen heraus oder auch aus dem Innen heraus passiert und eben nicht nur von extern und damit sehr abhängig gestaltet wird?
Ja, super schöne Frage. Also mir fällt das immer auf, wie tief verwurzelt und unbewusst das ist. Also wie oft ich vor meinem Sohn, der ist jetzt 2,5, sitze und sage, gut gemacht, Leo, toll, wenn er irgendwas macht, was, ne, im Leistungsschema gut ist. So, darum geht es gar nicht. Ne? Also wenn er jetzt Lust hat, das erste Mal Fahrrad zu fahren, natürlich lobe ich ihn dafür, aber es geht ja um seine Lust, das auszuprobieren und nicht zu sagen, ne, toll, wie du Fahrrad fährst, sondern toll, dass du so mutig bist, das auszuprobieren. Mhm. Also, was lobe ich? Ne? Ist das sozusagen nur das finale Endprodukt, weil das gut aussieht? Oder ist das sozusagen der Weg dahin? Ne? Weil du hast gerade gesagt, Ziel versus Ergebnis. Aber wir loben eben Ergebnisse. Und das ist auch wichtig. Ich sage nicht, dass wir das gar nicht tun sollen. Aber zu verstehen, ich darf auch andere Prozesse loben. Ne? Und ich merke das immer, dass auch das meint meine Oma natürlich nicht böse. Aber wenn mein Kind beim Videotelefonieren nicht lacht, dann sagt sie immer, ja, wo ist denn mein Enkel? Als wäre er nicht da, wenn er so guckt. Ist immer noch da, ne? Hat nur eine andere Emotion und ist nicht da, um dich zu entertainen, sondern er ist einfach da, um zu sein. Und zu fragen, nehmen wir unsere Kids so? Ne? Oder ab wann sind sie gute Kinder? Ne? Gut erzogene Kinder. Gerade auf Englisch, ne? Mein Kind wird zweisprachig erzogen, ist immer good boy, good boy. Was heißt denn good boy? Beziehungsweise was heißt denn bad boy? Also, weißt du, so, das sind so Assoziationen, die wir gar nicht reflektieren und auch dann unsere Eltern und die nächste Generation auch gar nicht bewusst auferlegen, aber weil sie eben selbst so groß geworden sind, sind das einfach so Sätze, die so rauskullern. Und bei mir auch. Und dann denke ich immer, oh Gott, den muss ich wieder einsammeln, den Satz rückwärts, sorry. Also ich glaube, da schon mal anzufangen, was lobe ich eigentlich? Und was bestrafe ich auch ganz bewusst? Na, also, weil auch das ist was, ich meine, ich bin Psychotherapeutin, ich bin sogar Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, bei meinem Kind läuft trotzdem alles nicht geradlinig, wie ich es mir das wünsche oder theoretisch weiß, weil ich natürlich meine eigenen Emotionen habe, meine eigene Kapazität, die leer ist. Und dann zu sagen, okay, wenn mein Kind wütend ist, ist das nicht schlecht. Also jede Emotion ist erstmal okay, aber nicht jedes Verhalten. Also ich bestrafe nicht die Emotion, du darfst nicht wütend sein, ne? Oder hör auf zu schreien, aber du darfst mich nicht anspucken zum Beispiel oder treten oder was kaputt machen. Also immer wieder diese Trennung zu schaffen, Weg versus Ergebnis, Emotion versus Verhalten, und das ist total schwer, weil ich will, dass er aufhört. Ne? Und für mich wäre es auch einfacher, wenn er jetzt nicht wütend auf den Boden schreit. Ne? So, aber worum geht es eigentlich gerade, was versuche ich ihm beizubringen? Und zu erlauben, dass Kinder fühlen dürfen. Also auch wenn es hart ist, es ist super anstrengend, Kinder emotional die ganze Zeit zu begleiten. Aber da lernen sie, dass es okay ist und wie sie es irgendwann selber tun, ohne sich vielleicht wegregulieren zu müssen, weißt du, ohne ablenken zu müssen, ohne. Ich habe das irgendwann gemerkt, als mein Kind sehr krank war, haben wir, glaube ich, das ist jetzt sehr detailliert, aber die Sendung mit dem Elefanten geguckt. Die volle Folge machen wir eigentlich nicht. Es geht 24 Minuten, das ist sehr lang, finde ich, für ein 2,5-jähriges Kind. Aber wir hatten alle Fieber, keiner wusste, was tun wir. Ne? Also, oh Gott, wir gucken jetzt diese Sendung. Und beim nächsten Mal, als er hingefallen war, hat er sofort gesagt, Mama, ich will Elefant gucken. Mhm. Weil in seinem Kopf, ne, diese Assoziation von, mir geht's schlecht, ich gucke was und mir geht's sofort gut, ich bin abgelenkt, war sofort da. Und ich dachte so, nein, das ist keine Emotionsregulationsstrategie, mein Kind. Nein, wir fühlen das jetzt.
Darf ich da kurz ergänzen?
Total gerne.
Das ist das, was wir immer machen, wenn wir das Handy zur Hand nehmen oder zum Kühlschrank rennen, wenn wir vor einer kognitiv anstrengenden Herausforderung oder was auch immer stehen.
Und es ist so simpel und es ist so einfach und es ist immer verfügbar. Mhm. Und dass ich das Vorbild bin und das auch ganz oft mache, ich glaube, das ist immer die harte Wahrheit, die man nicht so gerne realisieren will als Eltern, aber das ist total wichtig. Und auch, wie rede ich über mich selber vor meinen Kindern? Ne, also,
könntest du das Beispiel mit dem Fernsehen, wie ist dann die richtige Reaktion? Egal, wie du reagiert hast, das Einfachste wäre natürlich, ihm das iPad in die Hand drücken, wieder den Elefanten zeigen. Aber was wäre eine bessere Strategie im Sinne von, ist kurzfristig anstrengender, aber wenn man diesen Aufwand als Eltern geht, dann wird ein Kind mit stabilerem Selbstwert, mit besserer Emotionsregulation etc. am Ende rauskommen, in Anführungsstrichen. Was wäre eine bessere Alternative?
Ja, die Alternative ist eigentlich, auf die Ebene zu gehen, also sich hinzusetzen, hinzuknien und zu versuchen, was passiert bei dem Kind. Also zu verstehen, was passiert bei dem Kind. Für mich hat das wirklich einen Satz, und den habe ich von Instagram, so peinlich mir das ist, aber der hat wirklich ganz viel verändert. Da stand, your kid is not giving you a hard time, it's having a hard time. Also, ne, zu verstehen.
Kind und nicht einfach einen selber bezogen.
Genau, weil manchmal denkt man so, warum bist du so gemein zu mir, ne? Oder warum, ne, warum hörst du nicht auf mich? Warum, ne, warum bist du so, wie du bist? Also so innerlich dieser Modus. Und dann zu verstehen, okay, auch wenn das Kind nicht weint und da weiß ich sofort, was ich machen muss, umarmen, trösten, das fällt Eltern häufig leicht, aber das bei Wut auch zu machen und zu sagen, hinter der Wut steht wahrscheinlich eine Hilflosigkeit, der kann sich gerade nicht helfen und diese Hilflosigkeit fühle ich und deswegen will ich die auch loswerden. Das ist so ein Metaprozess, der natürlich super schwer ist in dem Moment, weil auf Wut kommt Wut, ne? So total einfach, dann auch zu schreien oder, ne, irgendwie frustriert zu werden. Aber zu sagen, das Kind hat keine Intention, mich schlecht fühlen zu lassen, es fühlt sich schlecht und weiß nicht anders, als das so deutlich zu machen, hilft manchmal sozusagen hinter die Wut zu gucken und zu sagen, ist da eine Angst, ist da eine Überforderung, ist da eine Frustration, ist da ein Wunsch, der nicht erfüllt wird, was ist da eigentlich? Und damit zu arbeiten, statt nur mit der Wut, die wir eben immer so sichtbar im Gesicht haben. Aber das braucht ganz viel emotionale Kapazität von uns selbst. Und deswegen gibt es Tage, da können wir das total gut und da bin ich total geduldig und mit Engelszungen, lalala. Und es gibt Tage, da habe ich das gar nicht. Und doch, das ist okay. Also da, ne, kommt dann wieder das eigene Selbstmitgefühl als Eltern zu sagen, naja, mein Kind muss auch lernen, dass ich auch Grenzen habe. Und Mama hat auch Gefühle. So, und Mama weint auch manchmal, wenn sie nicht mehr kann. Und Mama wird auch manchmal wütend. Dann ist nur wichtig, was mache ich danach? Sage ich, hey, es tut mir total leid, es war nicht okay, dich anzuschreien. Ne? Und entschuldige mich. Etwas, was viele von uns in ihrer Biografie nicht erlebt haben. Also wir haben sozusagen verletzendes Verhalten unserer Eltern erlebt, aber selten Entschuldigungen dafür gehört. Und das können wir dann zumindest wieder gut machen. Und auch das ist ein Loop, den Kinder lernen müssen. Ne? Wir tun anderen weh, aber was machen wir dann? Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist eben so diese Frage, wie rede ich über mich selber? Na, also ganz viel, gerade Frauen, machen sich sehr viel runter, also wie sie zum Beispiel aussehen. Ne? Oh, meine Schenkel, oh mein, ne, ich habe zugenommen, oh, 3 Kilo weniger. Kinder hören sowas. Mhm. Ne? Und wir prägen das Gefühl für den eigenen Körper, wir prägen das Essverhalten, bewusst oder unbewusst. Ne? Und ich habe ganz lange mit Frauen und Jugendlichen mit Essstörungen gearbeitet. Und in der Biografie ist immer ganz klar, wo das herkommt. So. Und das eine ist eben fehlende Emotionsregulation, das andere ist einfach diese Werte und diese Bilder, die wir gesehen haben. Und keiner dieser Eltern würde sagen, das habe ich so intendiert, sondern es ist einfach abgeguckt. Das heißt, wenn wir uns selber schätzen und selber loben und selber feiern können und uns als Paar feiern können, das sind alles Dinge, die Kinder aufsaugen, die viel mehr prägen als nur das, was wir sagen, direkt zu ihnen.
Ich könnte über das Thema Kinderpsychologie können jetzt noch stundenlang reden, gerade weil es bei uns eben auch präsent ist. Unser Sohn ist gerade 20 Monate, aber lass uns da für den Moment mal eine Klammer machen. Machen vielleicht
Buch
eine Follow-up-Session dazu, ob mit oder ohne Buch. Aber lass uns noch mal zu dem Thema Mental Health at Work kommen. Es gibt auch ein schönes Zitat von dir im Englischen, in dem Fall im Deutschen klingt es nicht so schön, wo es darum geht, Grenzen zu setzen. Da sagst du, viele würden unterschreiben, dass sie sagen, wenn sie jetzt in dieser Krise oder vielleicht beim Dahindümpeln sind, I'm broke, but I don't remember breaking. Was so diesen schleichenden Prozess, also für die, die es nicht direkt übersetzen, also ich bin gebrochen, aber ich konnte mich gar nicht erinnern, wann ich denn gebrochen bin, wann es passiert ist. Sondern es ist bei den meisten ein schleichender Prozess. Und das Gefährliche bei diesem schleichenden Prozess ist ja, dass man sich immer an den neuen Normal, an das neue Normal gewöhnt. Denkt, es ist normal, dass ich morgens müde bin beim Aufwachen, weil ich bin ja nicht mehr der oder die Jüngste. Ich habe einen stressigen Job, ich habe Kinder etc. Und so gibt es ein Thema nach dem anderen, was man vor 10 Jahren vielleicht als inakzeptabel gesehen hätte, aber heute sagt, ist halt so. Und in dem Kapitel geht es um die sogenannten roten Linien. Was sind Linien, wo man sagt, bis dahin okay, aber ab dahin hebe ich die Hand und mache etwas anderes. Was ich mich in dem Kontext immer frage, gibt es, weil niemand macht es ja extra, niemand macht es absichtlich, aber wie weit geht das überall gefeierte und ja auch psychologisch wichtige Dranbleiben, Durchbeißen, so im Englischen dieses Grit, was wichtig ist, um auch resilient zu bleiben etc. Wie weit geht das im gesunden Maße und wo geht es los, dass man rote Linien übertritt, die dauerhaft ungesund werden? Gibt es da irgendwelche Kriterien? Weil im Alltag wollen alle einfach nur ihr Bestes geben. Sie wollen alle Bälle irgendwie in der Luft halten und sich halt durchkämpfen irgendwie.
Ja, spannende Frage. Also ich glaube, erstmal ist ja ganz wichtig zu verstehen, dass auch Grit needs a base of health. Also, ne, wenn ich meine, du hast das vorhin im Sport gesagt, ne, und Sportanalogien sind manchmal schwierig, aber es ist total wichtig. Also, excellent performance needs excellent recovery. Das heißt, das, was ich ja eigentlich sein will, also eine Person, die einen Mega-Job macht, die immer die neuesten Sachen kennt, ne, die super informiert ist, die vielleicht tolle Beziehungen zur Führungskraft, zum Team hat, die Karriere baut, wenn wir das sein wollen, brauchen wir ein Fundament. Also woher kommt denn diese Energie vom Innovieren, Diskutieren, Gestalten, Kreieren, Businessmodelle erdenken? Das braucht halt irgendwie Fuel, ne? Also es braucht irgendwie Benzin, was das Ganze füttert. Und das vergessen wir manchmal, ne? Also ich habe in dem Buch auch, beschreibe ich das so ein bisschen, wir haben so eine Idee von Leistung, dass das aussieht wie so eine Exponentialfunktion. Na, also es wächst und wächst und wächst. So machen wir das mit der Wirtschaft, so machen wir es mit dem Planeten, so machen wir es mit uns. Wir gehen davon aus, dass ich nicht mehr investieren muss, aber trotzdem wachsen soll. Und du weißt es selber aus Schlafrhythmen, aus jeglicher körperlichen und Naturfunktion, dass Leistung eher eine Sinuskurve ist. Ne? Also es gibt einen Anlauf nehmen, es gibt einen Peak und es gibt ein Runterkommen, es gibt ein Regenerieren und dann geht der Zyklus wieder von vorne los. Aber so verhalten wir uns nicht. Das heißt, kurzfristig stimmt das, dass dieses Durchballern, ne, Arschbacken zusammen und durch, irgendwie so diese Mentalität funktioniert und leider relativ lange, also das weißt du ja auch, der Körper kann relativ lange ohne viel Schlaf auskommen, relativ lange ohne gute Ernährung auskommen, aber die Langzeitfolgen sind eben extrem harsch und die merken wir aber leider oft zu spät. Das heißt, wenn wir nachhaltig gut leisten wollen, brauchen wir eine andere Philosophie. Also ich glaube, erstmal so rumzudenken ist total wichtig und mir geht es auch nicht darum, sofort aufzugeben, nur weil es jetzt hart wird oder ich bin ein bisschen müde, dann gehe ich halt nicht zur Arbeit. Auch das funktioniert natürlich nicht. Aber zu sagen, ich habe einfach ein gutes Gefühl für mich selbst und wenn ich merke, wie zum Beispiel bei mir, eine rote Linie übertreten zu haben. Und das sind manchmal kleine Momente wie, hey, ich habe Freunde zum Essen eingeladen, obwohl wir ein kleines Kind haben. Was bedeutet, ich muss putzen, ich muss mir überlegen, was koche ich eigentlich, ich muss einkaufen neben meinem Job, neben allem anderen. Dann, ne, will ich denen das irgendwie schön machen? Und dann gab es so eine Situation, wo ich im Supermarkt stand und einfach Tränen in den Augen hatte, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und dachte, ich kann das heute Abend eigentlich nicht. Na, eigentlich müsste ich absagen. Mich aber nicht getraut habe, nicht mal meinen Liebsten zu sagen, ich schaffe das heute nicht. Und das ist eine rote Linie. Also spätestens da muss mir klar werden, irgendwas in meinem Leben läuft schief. Also vielleicht habe ich schon viel früher falsche Prioritäten gesetzt, dass mich dieses soziale Zusammenkommen jetzt so überfordert. Oder ich habe einfach keine Energie und ich sollte früh ins Bett gehen und Punkt. Und ich bin trotzdem ein guter Mensch. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese roten Linien häufig subtile Momente sind. Manchmal auch Rückmeldungen. Es gab so eine Rückmeldung, die mir sehr tief gegangen ist. Grüße gehen raus an Chrissy, die irgendwann eine gute Freundin von mir, die irgendwann meinte, du Nora, soll ich dir in Zukunft lieber bei LinkedIn schreiben als bei WhatsApp? Weil da kriege ich auf jeden Fall eine Antwort. Ich dachte so, aua. Aber ja, war. Ne? Also es gab eine Phase, da waren meine Freundschaften irgendwie nicht so weit oben auf der Liste und mein Job schon. Und ich dachte, rote Linie, so möchte ich nicht sein. Ja. Na, also auch zu fragen, nicht nur, was tue ich in dem Moment, sondern wer will ich sein für andere und für mich selbst, ist, glaube ich, total wichtig.
Das Beispiel mit dem im Einkaufsregal stehlen, ich glaube, das können viele nachvollziehen. Und ich glaube, man müsste gar nicht so radikal sagen, ich sag's jetzt ab. Aber selbst wenn man dann nochmal durchzieht an dem Tag und sich irgendwie überwindet, dann dürfte man spätestens am nächsten Morgen sich Gedanken machen, wie komme ich in den nächsten Wochen nicht mehr in diese Situation. Also man muss ja nicht immer radikal denken, so eine Idee. Aber wenn man die Signale erkennt, wie du jetzt sagst, zumindest dann nach diesem Event zumindest Dinge zu ändern. Aber meistens ist ja dann nicht neuer Tag, man fühlt sich schon wieder ein bisschen besser, es war vielleicht nur eine Ausnahme, man hat sich nur eingebildet, soll sich nicht so haben und dann ein paar Tage oder Wochen später kommt das nächste Signal, was ein bisschen lauter wird und noch lauter wird.
Total, ja, super schön, dass du das sagst. Vor allen Dingen zu verstehen, rote Linien, wenn wir die sehen, dann laden die erstmal einen Verhandlungsraum ein. Also ich muss ja auch das denn dann nicht absagen, ich kann auch meine Freundin rufen und sagen, es ist okay, wenn wir was bestellen, weil ich krieg's gerade nicht geschüsselt, Leute, aber ich freue mich, euch zu sehen. Weißt du so, also es gibt ja häufig irgendwelche Lösungen dazwischen. Und das gilt im Job auch. Also es heißt ja nicht, weil ich gerade eine gestresste Phase habe, dass ich alle Projekte absagen soll oder da kommt eine Riesenchance. Ne? Und dann sage ich das ab, weil ich meine rote Linie übertreten habe, sondern ich kann sagen, hey, das ist super spannend, können wir die Deadline ein bisschen nach hinten ziehen? Oder kann ich ein bisschen Support auf Projekt A haben, dann kann ich Projekt B machen? Oder. Ne? Also es gibt ja, Grenzen sind ja nicht Ja oder Nein, sondern es gibt unglaublich viele Facetten von einem Nein oder einem Ja, die wir ausdiskutieren können. Aber auch das sehen wir häufig nicht mehr. Ne? Du weißt selbst, unter Stress ist nur noch Tunnel. Also ne, wir sind nicht mehr die besten EntscheiderInnen. Also das funktioniert einfach nicht mehr. Und wir handeln im Fight or Flight. Und je nachdem, ob wir dann jemand sind, die sich eher versteckt oder reingeht in den Kampf, attackieren wir noch mehr und ziehen noch mehr durch. Ne? Und das ist genau das Gegenteil von dem, was es braucht. Aber dazu braucht es natürlich am besten auch ein Umfeld, was das erlaubt und es einem dann nicht krumm nimmt oder sagt, wir supporten dich oder ne, was brauchst du? Wie sieht Unterstützung von uns aus? Damit eben aus den roten Linien wieder orangene werden.
Du hast jetzt gerade in einem Nebensatz ein ganz wichtiges Wort in dem Kontext gesagt und das war Nein sagen. Oft ist es ja das Resultat dessen, dass wir an ganz vielen Stellen eigentlich Nein gedacht oder gefühlt haben, aber Ja gesagt haben. Auch das lässt sich sicher damit erklären, dass wir soziale Wesen sind, dass wir anderen Menschen nicht ständig vom Kopf stoßen wollen, dass wir auch engagiert wirken wollen, motiviert, was auch immer da mit reinspielt. Aber wie können wir besser darin werden, Nein zu sagen, ohne aber ignorant zu wirken, ohne unsere Karriere gleich zu torpedieren oder einfach ohne Nachteile zu haben und vor allem auch ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben? Weil das ist ja auch oft ein Thema, dass man sagt, ich selber erlaube mir gar kein Nein an der Stelle. Was kann man sich da für neue Denkmuster aneignen oder für Hilfsmittel heranziehen?
Also erstmal würde ich liebevoll kritisch hinterfragen, ob es so ist, dass wir uns nicht schuldig fühlen müssen. Also ich finde es manchmal okay, sich schuldig zu fühlen. Nicht für immer, aber die Schuld ist häufig alt. Weißt du? Also du hast irgendwann in deiner Biografie gelernt, dass wenn du für dich selber einstehst und Nein sagst, dass das eine negative Konsequenz mit sich bringt. Kalte Schulter von Mama oder ne, Frust der Freundin oder irgendeine Form von Abwertung oder Dissonanz mit jemandem. Und deswegen hast du gelernt, hey, ja, das funktioniert. Ne? Die Leute lächeln, denken sich, juhu, ne, toll, sie macht das. Und das fühlt sich besser an kurzfristig. Und deswegen haben wir uns so in das Ja verliebt. Ne? So das klassische Narrativ des People-Pleasers, der sich eben denkt, okay, ich will kontrollieren, wie du über mich denkst. Und damit du gut über mich denkst, bin ich das, was für dich gut ist. Das heißt, oft, wenn wir anfangen, Grenzen zu setzen, fühlen wir uns immer noch schuldig. Und das ist okay, weil das ist sozusagen die alte Schuld, die so mitschwingt, die aber nicht zwangsläufig zu der derzeitigen Situation gehören muss. Natürlich gibt es immer auch gerne Menschen, die einen schuldig fühlen lassen. Ne? Auch die gibt's. Aber da hilft mir immer der Satz, dass Grenzen nur diejenigen stören, die davon profitieren, wenn du keine hast. Mhm. Und sich zu fragen, okay, ist das okay? Oder ist das eigentlich komisch, dass die Person Dinge auf mir ablädt, die sie selbst nicht machen will? Aber erstmal ist es okay, sich schuldig zu fühlen. Das ist oft Teil des Prozesses, auch in der Therapie. Ne? Dass wir Dinge machen, die fühlen sich noch nicht richtig an. Aber nur weil sie sich nicht richtig anfühlen, heißt es nicht, dass sie nicht richtig sind. Mhm. Wir nennen das emotionale Beweisführung. Und das ist ein kognitive Bias, also ist tatsächlich eine Fehlwahrnehmung.
Das ist klar, also wenn ich da einhaken darf, Das ist ein ganz entscheidendes Rezept, um insgesamt im Leben bessere Entscheidungen zu treffen. Und das habe ich mir auch rausgeschrieben aus deinem Buch, ich wiederhole es nochmal, nur weil es sich falsch anfühlt, heißt noch lange nicht, dass es auch falsch ist. Also, dass wir uns nicht zu sehr immer von den Emotionen leiten lassen, dass das, was sich schlecht anfühlt, vermieden werden muss und das, was sich gut anfühlt, die richtige Richtung ist. Und die kann man entkoppeln. Dafür muss man halt fähig sein, diese Emotionen kurz mal zu ertragen. Dann sind wir wieder bei der Regulation, aber wenn wir das gut können, dann ist es ja nur ein zeitlich sehr begrenzter Zustand, der uns aber auf ein ganz anderes Gleis setzt.
Total. Also im Peak 90 Sekunden dauern Emotionen in ihrer vollen Kraft. Das heißt, wenn wir nicht sofort reagieren und das erstmal aushalten, diese paar Minuten, verändert sich häufig schon, wie wir uns entscheiden würden.
Ach krass, 90 Sekunden, Leute, das kann man echt mal probieren und eingehen, oder?
Surf the wave, sagen wir immer, ne? Also einfach aushalten mal kurz.
Wie viel man wirklich auch nachhaltige Entscheidungen trifft, um diese 90 Sekunden zu vermeiden, das ist verrückt.
Ja, es ist total verrückt. Und ich glaube, das gibt nochmal Freiraum, ne? Ja. Also zu verstehen, hey, das ist vielleicht einfach eine alte Emotion, die gerade kommt, weil das wieder eine klassische Situation ist, in der ich halt People-Pleasing betrieben habe. Aber ich will das nicht mehr, weil ich mir selber sagen will, ich möchte ein Leben, was ich entschieden habe. Was nicht heißt, dass ich egozentrisch werde oder selbstfokussiert. Das heißt nur, dass das ein Schieberegler wird zwischen Selbstaufgabe. Ich mache immer das, was alle von mir wollen und ich finde nicht mehr statt. Zu Egozentrismus. Dazwischen gibt es unglaublich viele Nuancen. Und manche Situationen brauchen Selbstaufgabe. Apropos Elternschaft. So, ich gefühlt 90% der Zeit geben wir ganz viel von uns auf, was wir brauchen, weil jemand anderes uns mehr braucht. Das ist in Ordnung. Mhm. Ne? Für bestimmte Lebensphasen, bestimmte Momente. Und da muss der Regler zurück. So, ne, irgendwo geschoben werden. Und ich glaube, das zu verstehen, auch das ist eine Range. Und die braucht häufig Experimente. Also wir müssen ausprobieren, wie es ist, Nein zu sagen, im Kleinen nicht so gefährlichen, um zu merken, es interessiert die Leute gar nicht. Sagen, okay, dann kommst du nicht oder dann nächstes Mal. Oder ne, ich habe dir vorhin erzählt im Vorgespräch, als ich zur Buchparty eingeladen habe, habe ich natürlich auch große Menschen eingeladen, ne, die viel bekannter sind als ich und habe ganz viele Neins bekommen. Aber dann kam immer was, aber dafür ne, kann ich das gerne mit meiner Community teilen. Also auch die haben eine Range von, sie geben sich nicht auf, sie können nicht, aber sie geben trotzdem was. Also auch da wieder zu verstehen, so Grenzen sind permeabel, die können sich bewegen, aber das sehen wir eben häufig nicht, weil wir keine Experimente machen, dass es so sein kann.
Ein Grund, warum Menschen sich ja auch schwer tun, da sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze. Und du hast gerade gesagt, man hat erlebt, dass man irgendwie kurzfristig sich besser fühlt, wenn ein Ja kommt. Du hast vorhin von deinen Glaubenssätzen auch schon gesprochen und lass uns jetzt mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Welche Glaubenssätze du denn so in deiner Arbeit mit Organisationen beobachtest, die Menschen eben, und da gibt es natürlich auch einige, was sind so Klassiker, was sind welche, die häufig am häufigsten vorkommen, wo du sagst, das sind so klassische Treiber, die Menschen dann in mentale Herausforderungen am Arbeitsplatz reinbringt. Nein sagen ist sicher eines der Top 5. Mhm. Was sind so weitere Spitzenpositionen?
Ja, also Nein sagen, so dieses allen recht machen ist, glaube ich, super wichtig, immer verfügbar sein. Zuverlässig sein. Ganz großer Treiber. Ich glaube, ein weiterer Faktor ist Zeit. Also wenn man mal so an die klassische Startup-Mentalität denkt, dann ist es immer Hurry up. So schnell doch das und noch schnell das und wir haben die Liste ist noch so lang und wir müssen und ich kann jetzt keine Pause machen, nur das noch. Also so dieses Getriebensein. auch mit Geschwindigkeit ist ein ganz großer Glaubenssatz, den viele Organisationen haben, aus Angst zu langsam zu sein, aus Angst diesen Workload, der im Zweifel schon viel zu groß ist, nicht zu schaffen. Das heißt, wir schaffen ihn dann nur, indem wir noch schneller arbeiten, indem wir keine Pausen machen, indem wir länger arbeiten. Ne? Deutschland hat, ich weiß gar nicht, über 600 Millionen unbezahlte Überstunden im Jahr. Dieses Mehrmachen kommt auch daher, weil wir eben immer auf das gucken, was wir noch nicht erreicht haben. Und viel zu wenig auf das gucken, was wir erreichen. Und eben immer nur darauf gucken, was wir erreichen, aber nicht, wie wir es erreichen. Also ob es wirklich qualitativ hochwertig ist, ob wir gesund dabei bleiben, ob wir nah am Kunden sind oder nicht. Das blenden wir oft aus in dieser Hektik, die wir haben. Also Zeit ist ein ganz großer Antreiber. Aber Zeit ist auch ein großer Antreiber, warum wir uns menschlich so wenig begegnen. Also ich frage ganz oft in Workshops, warum reden wir nicht mehr über mentale Gesundheit im Job und warum reden wir nicht offener über Emotionen im Job? Und es kommt immer, weil wir keine Zeit haben. Mhm. Und dann denke ich, ja, ich verstehe, dass wir Meetings sofort mit Agendapunkten starten müssen, weil die Liste so lang ist. Aber wie wäre es denn, wenn wir zumindest mit 2-3 Minuten hätten, um beieinander anzukommen und zu verstehen, wie sind alle gerade hier und was bewegt sie? Denn da drunter liegen häufig Risiken, darunter liegen häufig Unsicherheiten, darunter liegen vielleicht auch Zielkonflikte, also Dinge, die auch mit unserer Arbeit zu tun haben. Und zu verstehen, dass dieses Beieinander-Ankommen manchmal laut Forschung nur 38 Sekunden braucht, also dieses Gefühl gesehen, gehört zu werden, zu wissen, wenn ich dich brauche, dann wärst du da, auch für mehr als 38 Sekunden, dass das schon manchmal reicht, um Stress zu nehmen, Angst zu nehmen, ist total wertvoll. Aber in unserer Hektik-Mentalität, ne, in dieser Hustle-Culture, ist es total schwer, sich Zeit zu nehmen, weil wir es im Moment immer als Zeitverlust verstehen. Ich habe Zeit verloren, weil ich gefragt habe, wie es dir geht. Ich habe Zeit verloren, weil ich priorisiert habe. Und deswegen machen wir es nicht. Mhm. Ich glaube, es ist ein ganz großer Treiber. Und was gerade, finde ich, sehr spürbar wird in unserer Zeit, ist das Bedürfnis nach Kontrolle. Also wir sehen gerade so einen Schwung zu autoritärer Führung. Wir sehen diesen Zwang nach noch mehr Leistung, noch mehr Arbeitszeit. Also weil wir, glaube ich, aufgrund dieser Krisen, in denen wir sind, gerade das Gefühl haben, dass Kontrolle uns durch die Finger ringt. Und die einzige Methode, die wir kennen, um die zurückzugewinnen, ist, indem wir sozusagen Menschen kontrollieren, wie sie arbeiten, was sie tun, die Erwartungen extrem hochsetzen und wenig Raum für alles andere lassen. Mhm. Und ich glaube, so dieses, ich darf nicht loslassen, sieht man in großen Organisationen alleine, ne, kommt alle zurück ins Office. Ne, also all diese Mentalitäten, die wir gerade sehen als Rückschwung nach der Pandemie, aber auch im ganz Kleinen, also Micromanagement zum Beispiel, ne, nicht loslassen können, wie ich, keine Hilfe erfragen, nicht abgeben können. Dinge mit Status bei uns behalten, aus Angst, jemand macht es schlecht und ne, raubt uns damit unsere Wahrnehmung. Also ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, warum wir so bissig sind sozusagen und zu wenig Support bekommen.
Wenn ich jetzt zuhöre, würde ich bei allem einen Haken dran machen. Mhm. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Aber viele würden, glaube ich, sofort aber sagen, in der Realität geht's halt nicht anders. Weil der Wettbewerb, wir sind nicht in Deutschland nur in der Bubble, wir sind international. Es gibt ja so viele Abers, wo man sagt, es wäre ja alles schön. Mhm. Und diesen Trend habe ich auch beobachtet, dass bestimmte Dinge rund um dein Thema in der Pandemie ein bisschen höher priorisiert wurden, aber dass jetzt so die Priorität ein bisschen wieder runtergenommen wird, wo die Wirtschaft ein bisschen schlechter läuft, etc. Und das wird jetzt das ganze Buch, weil da stehen viele Antworten drin, aber was sind denn, wenn jetzt ein kritischer Manager, kritische Managerin zuhört, was ist der Ausweg, dass du sagst, dadurch muss deine Organisation nicht langsamer werden, du wirst im Wettbewerb nicht runterfallen, also all diese Ängste, sondern es gibt die Koexistenz von High Performance und trotzdem mentaler Gesundheit von den Mitarbeitenden. Also gibt's die Koexistenz? Mhm. Und wenn ja, wie sieht der Pfad dahin auf einer Metaebene beschrieben aus?
Es gibt die Koexistenz, es gibt ganz, ich weiß gerade leider nicht mehr den Namen, ganz wichtiges Kulturmodell, auch von McKinsey mit viel Daten unterlegt, die sozusagen geguckt haben, was passiert mit reinen Performance-Kulturen versus reinen Wellbeing-Kulturen oder rein menschorientierten Kulturen, also wo es ganz, wir haben immer so dieses Kumbaya im Kopf, ne, wo sich alle mögen, es geht um Empathie und Wertschätzung und das ist, wird alles gelebt, aber Performance ist nicht so wichtig. Mhm. Und dann gibt es natürlich Kulturen, da ist weder noch wichtig, wird dann oft so in der Bürokratie, ne, verankert, also wir arbeiten nicht so richtig toll, aber wir mögen uns auch nicht so richtig gerne. Mhm. Und es gibt unglaublich viel Forschung, die zeigt, dass Kulturen, die beides schaffen, also Mensch und Marge, ne, Performance und People, dass die die erfolgreichsten sind. Also sowohl was Talent Retainment angeht, aber auch Talentgewinnung, wenn es um Kundenbegeisterung geht, um Kundentreue geht, wenn es um Innovation geht, wenn es um Diversität geht, also um all diese Dinge, nach denen wir uns ja so sehnen und die wir brauchen, um monetär erfolgreich zu sein, dann ist Mensch ein essentieller Teil. Mhm. Vor allen Dingen in einer Zeit, in der wir, das hast du vorhin mich gefragt, ich habe es glaube ich gar nicht beantwortet, in der Arbeit eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert in unserem Leben hat als vielleicht früher. Also früher war Arbeit ein Job, heute ist Arbeit für viele eine Berufung. Früher sind wir dahin gegangen, um Geld zu verdienen, heute gehen wir dahin, um Sinn zu fühlen. Früher fand die Community außerhalb der Arbeit statt. Wir hatten Dorfgemeinschaften, große Familiengemeinschaften. Heute findet Community primär bei der Arbeit statt. Dann fragt man Leute, wo sie ihre Partnerinnen kennengelernt haben. Zumindest über Ecken ist es immer bei der Arbeit. Mhm. Über Freunde, woher kennst du die ja von der Arbeit? Ah ja. Na, also Arbeit ist so viel mehr als ein Job. Und die Verantwortung müssen wir als Organisation mittragen, wenn wir alles andere von unseren Leuten wollen, nämlich Kreativität, Innovation und so weiter, Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Das heißt, man kann sich einfach die blanken Daten angucken und sagen, das ist unsere Entscheidung. Und es gibt gute Beispiele, gerade Beratungsbranche zeigt, was es heißt, wenn wir nur auf High Performance setzen. Das heißt häufig, dass die Menschen extrem entgrenzt arbeiten, nicht lange bei uns bleiben. Klar gibt es immer ein paar, aber viele machen eben die 2-3 Jahre für den CV und gehen dann in eine Organisation, wo sie ein bisschen besseres Leben haben. Und dass das auch auf viel negative Assoziationen von der Welt trifft, also nur Performance alleine ist es nicht. Mhm. Und sich zu fragen, wer wollen wir sein? Und ich finde es vollkommen legitim, das schreibe ich auch im Buch, ich finde es vollkommen legitim zu sagen, wir sind eine High-Performance-Kultur, Punkt. Aber dann sagt das auch, weil dann zieht ihr auch die Menschen an, die sagen, für mich ist es okay, jetzt 3 Jahre mein Leben sozusagen, ne, an der Tür abzugeben und zu sagen, ich bin Job allein, weil das für mich wichtig ist, für meine Karriere wichtig ist, für meinen Status wichtig ist, das ist legitim. Aber es sollte eine bewusste Entscheidung sein. Mhm. Genau, also es gibt, glaube ich, den harten Business Case. Es gibt den Human Case, also wie fühlst du dich, wenn du abends nach Hause kommst? Bist du noch da? Ich finde, auch da war die Pandemie sehr augenöffnend für viele, gerade so Executives, die das erste Mal so richtig viel Zeit mit ihrer Familie verbracht haben und sich dachten, ach, ich kannte dich gar nicht, so bist du. Na, also zu fragen, wie fühlt sich das auch an, andere Lebensbereiche zu füttern? Aber es gibt knallharte Zahlen und übersetzen lässt sich das für mich immer gar nicht mit diesen Riesenbudgets, also es gibt viele Beispiele aus der Corporate-Welt, die tolle Gesundheitsmaßnahmen haben, die das in der Struktur verankert haben, die ganz viel externe Benefits einkaufen, um Gesundheit irgendwie zu stärken, ne? Die uns einkaufen und sagen, komm doch mal und sprich doch mal und erzähl doch mal. Aber da beginnt Gesundheit nicht, sondern es beginnt eben in den kleinen Entscheidungen im Alltag, wo, wenn ich merke, mein Team läuft auf dem Zahnfleisch, ich das einkalkuliere und die Ziele depriorisiere und mich frage, was ist wirklich essentiell für unseren Erfolg und Dinge loslasse, wo ich empathisch auf jemanden reagiere und eben zuhöre, statt knallhart in der Strategie weiterzumachen. Also, dass es die kleinen Entscheidungen sind, wo Gesundheit tatsächlich stattfindet. Und dann dürfen wir trotzdem Benefits haben und trotzdem uns einkaufen. Gerne, gerne. Aber das alleine ist keine Gesundheit.
Ich habe in deinem Buch einen Begriff gefunden, den ich so nicht kannte, das Phänomen aber kenne, und das ist Wellbeing Shaming. Mhm. So, da habe ich auch vor langer Zeit mal einen Artikel zugeschrieben, wo ich so die Dinge, die ich erlebt hatte, heute halben Tag frei und Lunch is for Losers und so, also was dahinter steht, ist, dass man so ein bisschen ironisch verpackt das Verhalten von einem Kollegen, einer Kollegin, die jetzt ihr Energielevel, ihr Wellbeing etwas besser priorisiert in dem Moment, das sofort irgendwie ins Lächerliche zieht. Mhm. So, und die dessen sich schuldig machen, sage ich mal, würden immer sagen, ist doch nur Spaß. So, so, aber wir alle wissen, dass in Ironie und in Spaß immer so ein Fünkchen Wahrheit ist. Und wenn das in großen Mengen in einer Kultur Standard ist, dann macht das ja was mit der Kultur. Was würdest du Menschen empfehlen, gerade Führungskräften, die auf diese Art denken, lustig zu sein, aber vielleicht auch übersehen, welche mittel- bis langfristigen Effekte das auf ihre Teams, auf die Kultur insgesamt hat?
Ich glaube, das ist eben, wie du sagst, es ist so subtil und unbewusst, dass wir es häufig gar nicht merken, dass wir so Dinge sagen wie, ach, schon wieder zum Yoga, das würde ich aber nicht schaffen. Ne? Oder Dinner mit der Familie ist mir auch wichtig, aber in meinem Job kann ich mir das nicht leisten. Also, dass wir sofort in so einen Vergleich gehen und damit Gesundheit bestrafen. Ne? Also, wir können dann noch so viel sagen, ja, Work-Life-Balance ist uns wichtig. Wenn wir aber dann Gesundheitsverhalten indirekt abwerten oder bestrafen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen es eben weniger tun.
Weil wir und natürlich weniger kommunizieren, also eher hinter hervorgehaltener Hand tun.
Genau, entweder heimlich machen, genau. Ne, vielleicht während der Arbeitszeit, oder dass sie es wirklich einfach nicht mehr machen, um Teil der Gruppe zu sein, um die Normen zu erfüllen, um Erwartungen zu erfüllen, um nicht im negativen Licht dazustehen. Und da haben wir unglaublich viel Macht, also subtile Macht, gerade als Führungskräfte, weil Führungskräfte mit ihrem Verhalten zeigen, häufig unbewusst, so macht man hier Karriere. Also, du kannst Grenzen setzen, klar, Feierabend um 18 Uhr, gar kein Problem. Aber ich selber klöppe hier bis 23 Uhr und ich bin über dir. Also, wenn du dahin willst, wo ich sitze, naja, ist deine Entscheidung. Ne? Aber you go, mach Yoga. Also zu verstehen, was sind denn die Machtstrukturen dahinter, die wir füttern und fördern, das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns mal so ein bisschen Finger in die Wunde, ne, sozusagen fragen dürfen. Und wir dürfen uns immer fragen, was ist denn die Wurzel dieser sarkastischen Äußerung? Ist das, dass ich eigentlich enttäuscht bin mit der Leistung und mehr erwarte, das aber nicht sage? Also ist das eine intransparente Erwartung, die ich eigentlich teilen müsste mit dem Teammitglied, dass ich sage, naja, wir brauchen mehr von dir? Ist das vielleicht auch eine Frustration vom Team, die sagt, naja, du machst Yoga, aber wir machen hier deinen Scheiß mit? Dann haben wir ein Thema, ne? Dann haben wir einen Konflikt, den wir austragen können, dann müssen wir anders führen. Oder ist das ein unreflektierter Neid, dass jemand es schafft, sich zu erlauben, für sich zu sorgen und ich darf es nicht? Also das ist bei mir ganz häufig, dass ich so, ich habe das gemerkt in meinem ersten Job, ich war so frustriert mit einer Kollegin, die ständig um Hilfe gefragt hat. Und ich meine, ich bin ja diejenige, die proklamiert, fragt um Hilfe, ist der wichtigste Resilienzfaktor. Und trotzdem war ich selber total genervt und dachte immer, such doch selber, ne? Probier doch erstmal selber. Und da mag vielleicht auch eine Wahrheit drin liegen, aber ich habe dann irgendwann festgestellt, naja, ich finde es halt bemerkenswert, wie sie das schafft und ich darf das nicht. Aber statt, dass ich diesen Konflikt mit mir austrage, trage ich ihn lieber mit ihr aus, weil sonst müsste ich ja mein Verhalten verändern und meine Grundannahmen hinterfragen. Und das muss man mal auseinanderklamüsern. Ne? Also wo ist das Problem? Ist es mein Neid oder eigentlich mein Wunsch und mein Bedürfnis, auch mehr für mich da zu sein? Oder ist es tatsächlich, dass uns jemand hängen lässt und wir das thematisieren müssen, wir uns aber nicht trauen?
Und auch im zweiten Fall würde ich sagen, ist es ja eher suboptimales Führungsverhalten, wenn man über indirekte Stories oder so, wie auch im Privaten, ich meine, man muss Dinge ansprechen oder darf es tun, damit man auch weiß, wo man dran ist. Und das gilt ja auch für Führung. Es gibt ein weiteres Wort oder Kapitel, was ich für mich den Benefit
als... Du hast es echt gelesen.
Ja, ich hab's aufgesaugt. Und das ist das Wort genug. Das ist für mich ein immer wichtigeres in den letzten Monaten und Jahren, aus zwei Gründen. Früher war für mich genug eher wie der Teufel das Weihwasser sozusagen. Es ist ja der Gegenspieler von höher, schneller, weiter, was früher meine Prämissen waren. Heute verstehe ich aber, dass es gar nicht das Gegenteil ist, sondern, wie soll ich sagen, ein Mitspieler sein darf. Und ich habe vor kurzem eine Solo-Episode gemacht, da ging es darum, das eigene Genugleben zu definieren, um eben nicht in jedem Bereich, wenn man etwas erreicht hat, sofort wieder die Messlatte höher, höher, höher zu setzen. Und ich mache mir da viel Gedanken, diskutiere das auch viel mit den Gästen, wo ich hier sprechen darf, und Die Anahita Ismailzadeh, die auch hier war, die hat es sehr offen kommuniziert. Sie sagte, im Moment möchte sie gar nicht so sehr an ihre Angst zu versagen rangehen, weil sie weiß, dass das ihr Motor ist. Und sie hat Sorge, wenn diese Angst wegfiele, wer ist sie dann noch? Was treibt sie denn dann innerlich noch an? Und das fand ich sehr bemerkenswert, diese Offenheit und Reflexion. Aber viele können das unterschreiben, wenn sie es auch nicht so offen kommunizieren würden. Also was würdest du aus Expertensicht sagen, stimmt das, dass diese inneren Antreiber, die eher angstbasiert sind und kritisch basiert sind, machen die uns wirklich besser? Oder ist es nur ein Trugschluss und es gibt noch eine Alternative, wo eben Ambition und Zufriedenheit koexistieren können und uns vielleicht auf ein viel besseres Hebel noch hochhieven? Wie ist da dein Blick drauf?
Also ich liebe erstmal die Ehrlichkeit von Anahita. Weil ich glaube, die Seite sehen wir bei High-Performern nicht. Eine meiner Theorien, die habe ich nicht im Buch geschrieben, ist aber, dass ich glaube, dass der Großteil von den weltbesten Athleten und der Großteil der High-Performer-Organisationen das auch traumabedingt machen. Also, dass es eine ziemlich tragische Geschichte gibt, warum Leistung, warum Anerkennung so einen großen Stellenwert bekommt. Und zwar mit allen Kosten, mit all den Opfern, die Menschen bringen. Und das teilt Anahita ja auch sehr ehrlich, auch in ihrem Buch, dass es Trade-offs sind. Also, ne, so, es ist ganz klar, damit ich das alles schaffe, heißt, dass ganz viel anderes nicht stattfindet. Und das ist okay für mich im Moment, weil die Angst vielleicht dominanter ist oder weil das, was ich bekomme, wirklich mir auch diesen Aufwert oder Aufwind gibt, nach dem ich mich so sehr sehne. Und dann denke ich immer, okay, man muss das nicht verändern, wenn es gerade keinen Wille gibt. Also auch das, ne, ist ganz wichtig, auch in der Psychotherapie. Ist nicht mein Job, jetzt alle zu bekehren, sondern zu sagen, wo stehst du? Und ne, kann man das vielleicht in kleinen Räumen üben, um mal zu gucken, wie fühlt es sich denn an, wenn man das schieben würde, ohne dass das jetzt dein neues Lebensmodell sein muss. Und für mich habe ich da eben dieses Bild der zwei Flammen. Ne? Also es gibt eben die Ambition, die Leidenschaft, die Mission, die uns antreibt. Und für viele von uns gibt es auch die Angst. Also beides ist häufig parallel. Es ist eben immer nur die Frage, wie groß ist die jeweilige Flamme? Und ich habe die viele Jahre vor allen Dingen aus Angst gehandelt. Also ich bin so gut in dem, was ich tue, weil die Angst zu groß war, was passiert, wenn ich es nicht bin. Ne? Und weil der Fremdwert so wichtig war, dass der Selbstwert gesagt hat, nee. Also ohne externe Anerkennung zählst du nicht. Also dann bin ich wie Nicht-Existenz. Ne? Also ich, I don't matter anymore. Also im Sinne von nihilistisch, mich gibt es einfach nicht mehr irrelevant. Und irgendwann habe ich dann gedacht, oh, was für ein trauriges Leben ja eigentlich. Ne? Also wenn ich mein ganzes Leben weglaufe von etwas, was mich natürlich auf was zulaufen lässt, aber das ist häufig diffus. Also ich weiß gar nicht, was das Endbild ist, weil hinter mir, ne, sind einfach die Monster und ich laufe und laufe und laufe. Und dann entstehen so Zukunftsbilder, aber die habe ich mir gar nicht ausgesucht, sondern die entstehen einfach, weil ich so hart arbeite. Und dass ich das shiften möchte oder dass ich zumindest die Person sein möchte, die hoch und runter drehen darf. Weißt du, die in Lebensphasen sagen kann, okay, ich brauche ein bisschen mehr Angst, sonst kriege ich es nicht hin. Und die dann aber auch die Kontrolle hat zu sagen, so jetzt darf es wieder mehr Leidenschaft sein und das darf auch mal langsamer werden. Na, so, ich spreche in dem Buch von Karriere als Kontinuum. Na, so, wir denken immer in 30 under 30 Listen von Forbes und bis 35 muss ich die Führungsposition haben und bis 37 muss ich das Haus haben. Nee, die erfolgreichsten Entrepreneure sind in ihren 50ern. So, es gibt noch ein danach. Mhm. Na, aber ist die Frage, traue ich mir das zu, dass es okay ist in Zeiten wie jetzt, zum Beispiel als junge Eltern, also junge Eltern im Sinne von neue Eltern, langsamer zu machen, dass Dinge einfach mehr Zeit brauchen, weil ich eben mit einem Kind und 12 Taschen renne im Marathon und nicht wie der ohne mir, ohne Kinder einfach lospesen kann. Ne? Also ich habe einfach eine andere Geschwindigkeit und ist das in Ordnung, das runterzuregeln in dem Moment. Darum geht's eher. Also habe ich noch die Handhabung, ne, über diesen, wie heißt denn dieser Nupsi am Ofen? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. Also das Feuer hoch und runter zu drehen. Aber es gibt tendenziell Menschen, das sind eher weg von Menschen und Menschen, die sind eher hin zu Menschen. Und ich will das gar nicht negativ bewerten. Ich glaube, es ist nur die Frage, wie fühlt sich das an? Und für mich ist das reine aus Angsthandeln, aus so einem Scarcity-Mindset, aus einem zu wenig, extrem anstrengend geworden und leider auch zu wenig feiernd, weißt du? Also jetzt meine Buchpremiere letzte Woche war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen beruflichen Erfolg gefeiert habe. Jetzt muss nicht immer alles eine Party sein, ne? Aber dass ich anerkenne und sage, Nora, das war krass und das war gut. Das sagen mir andere, aber ich höre das gar nicht, weil die Angst ist viel lauter. Ja, aber was, wenn das nicht bleibt? Was, ne? Oder die Messlatte ist schon höher, genau, ne? Oder es können doch andere auch, ist doch gar nichts Besonderes. Also das Runterreden, das Kleinmachen und der Angst dann wieder horchen, was passiert, wenn das jetzt wegfällt, ist dann lauter als der Genuss. Und dann saß ich irgendwann da und habe einen Liebesbrief an meinen Partner geschrieben, The Unlived Life, also ein ungelebtes Leben. Und habe festgestellt, dass es die größte Angst in meinem Leben ist, ein Leben gelebt zu haben, was im Außen total toll aussah, aber sich überhaupt nicht toll angefühlt hat, weil ich immer nur das noch nicht gesehen habe. Und das übe ich gerade, das zu shiften. Also ich habe das noch nicht hinbekommen, nur aus Leidenschaft zu handeln. Ich handle immer noch aus Angst in vielen Momenten. Das ist auch ein guter Lehrer. Aber mir gelingt es besser anzuhalten und zu sagen, was genau will ich eigentlich? Also was ist dieses Zielbild? Wie fühlt sich gerade meine Erfahrung an? Wie fühlt sich die Präsenz an, dieser Moment? Und was ist ein wirklich gelebtes Leben? Und für mich ist ein wirklich gelebtes Leben eben nicht nur Arbeit. Aber was bedeutet das in der Konsequenz für meinen Alltag? Das bedeutet heute zum Beispiel, dass ich wirklich um 15 Uhr Feierabend mache, wenn ich in Berlin bin und ich reise, was ich aber auch wenig mache. Und dann ist Kindzeit. Egal, ob ich ein Buch schreibe oder nicht. Egal, ob ich große Visionen habe, weil ich die Zeit nicht zurückbekomme. Und das sind harte Entscheidungen manchmal. Aber nur dadurch, dass ich musste, weil die Kita um 15 Uhr zumacht sozusagen, habe ich gelernt, dass es okay ist und dass ich tatsächlich witzigerweise mindestens genauso erfolgreich bin wie vorher. Aber mein Leben wieder mehr Raum bekommt. Aber das ist mein Narrativ. Ne? Und ich glaube, in manchen Lebenssituationen ist Arbeit auch einfach was, an dem wir uns festhalten. Gerade wenn der Rest im Leben nicht funktioniert, dann wird das lauter und dann ist es auch okay, dass das wie so eine Krücke ist, die uns gerade hält und über Wasser hält. Mhm. Und dann bin ich die Letzte, die das Menschen wegnimmt, auch im Coaching. Mir ist nur wichtig, dass diese Beziehung eine bewusste ist, statt eine unbewusste.
Und wenn man aber im Leben an dem Punkt ist, dass man das 2-3 Mal erlebt hat, dass man sagt, hey, ich habe mein großes Ziel erreicht und es fühlt sich trotzdem nicht besser an. Also die Hoffnung, die man reingesteckt hat, dass es besser wird, es wird durch Leere ersetzt und man sagt, okay, irgendwas passt wohl in meiner Struktur nicht. Also ich will die Regler finden und ein bisschen drehen. Was wäre Schritt 1, um die Angstflamme ein bisschen runterzudrehen und das Thema Zufriedenheit, wie man es auch immer nennen möchte, ein Mühe hochzudrehen?
Ich glaube, ich würde ganz klein anfangen und fragen, was sind denn die Momente im Alltag, wo du dich wirklich bedeutungsvoll fühlst? Also wo du nach Hause kommst und positiv davon berichten würdest. Und es kann so was Kleines sein. Ich arbeite mit einer großen Supermarktkette zusammen. Wirklich, ich konnte der Oma helfen, ihren Zucker zu finden und die hat mich angelächelt und gedacht, oh, toll, ne? Ich habe mir 10 Minuten gespart. Vielleicht ist das der bedeutungsvolle Moment für mich und nicht, dass wir die KPIs geschafft haben am Ende des Tages. Und dann mich zu fragen, wie kriege ich mehr solcher Momente in meinem Arbeitsalltag? Und da gibt es eine Geschichte von Herrn A., einer der ersten Patienten, mit dem ich im 1:1 gearbeitet habe, der eine Führungskarriere eingeschlagen hat und unglaublich unglücklich war, aber dachte, er müsste da verharren, weil Führung wird besser bezahlt, wird höher anerkannt. Ne? Er hatte viel Einfluss auf den höheren Ebenen. Und er war der unglücklichste Mensch ever, sozusagen, auf Basis seiner Biografie natürlich, aber vor allen Dingen auch auf Basis seiner Rolle. Und wir haben dann über Monate erarbeitet, dass er zurück in eine Fachkarriere geht, weil er da glücklich ist. Ne? Und dann zu fragen, okay, das ist mein Leben, das ist mein Alltag. Dieser Titel, der interessiert am Ende sozusagen weder meine Partnerin, noch meine Kinder, noch meine Freunde, im Zweifel nicht mal meinen Chef, ne? So, sondern ich muss das leben jeden Tag. Mir dankt es keiner später. Das ist der größte Schmerz von Menschen mit Burnout, dass sie gehen und sagen, es war den Leuten egal, dass ich nicht mehr da bin, ich war einfach ersetzbar. Und sich das manchmal klar zu machen, ne? So traurig das ist. Aber dann zu fragen, wie muss mein Alltag aussehen, beginnt für mich bei den kleinen, bedeutungsvollen Momenten und die ein bisschen hochzudrehen. Und tatsächlich auch mal zu gucken, was ist denn mein Genug? Also, wir beide sind selbstständig und eine Freundin von mir sagte mal, ich liebe Selbstständigkeit, the sky is the limit. Also, ne, ich kann werden, was ich will, ich kann so viel verdienen, wie ich will. Und bei mir ist zum Beispiel Geld gar nicht der Antreiber. Also habe ich dann irgendwann festgestellt. Am Anfang dachte ich, naja, mehr Geld, besseres Leben, mehr Zufriedenheit. Und mein Partner hat mich irgendwann angeguckt und meinte, aber Nora, darum geht's dir doch gar nicht. Weil du hast das Geld, aber du gibst es gar nicht aus. Also so, und jetzt nicht, weil ich die tollsten Sparziele habe und den super Finanzplan, sondern einfach, weil ich gar nicht weiß, wohin damit. Also ich habe gar keinen Wunsch, der da dran hängt. Und dann meinte er irgendwann, Nora, wir haben dieses Jahr genug Geld verdient. nimm jetzt nur noch Sachen an, die du wirklich machen willst. Ansonsten schreib dein Buch. Ich war so, genug? Genug? Was heißt denn genug? Und das fand ich aber ganz hilfreich. Also für sich einfach mal zu überlegen, was ist denn wirklich mein Genug von Titel, von Geld, von Erfahrung? Und was ist mein Genug von Leben? Genau, und das machen wir nicht.
Und das würde ich auch aufschreiben, wenn ich das ergänzen darf, weil das ist ein sehr, sehr schwankendes Ziel und bewegbares Ziel, weil je näher wir da dran kommen, desto unspannender finden wir es typischerweise, weil man sich ja eher durch weit entfernte Ziele motiviert, inspiriert fühlt. Aber wenn man es aufschreibt, dann ist es erstmal eingeloggt. Dann kann man immer noch sagen, jetzt wo ich da bin, entscheide ich mich weiterzugehen. Man kann es aber auch lassen und sagen, die Ressourcen, die ich in das nächste Level stecken könnte, kann ich auch woanders hin allokieren. Weil Total. Das ist in dem Bereich genug.
Ja.
Also sich klar in den wesentlichen Life-Dimensionen, Lebensdimensionen des Gut genug zu sein, finde ich eins der größten Game-Changer, die man haben kann. Und das heißt nicht, Ambitionen zu begraben. Das heißt nicht, nicht mehr was zu wollen. Aber es nicht mehr aus dieser Angst, aus dieser Scarcity, aus dieser zu wenig, sondern aus einer freien Entscheidung, dass man es eben so machen möchte. Das ist ein Riesen, für mich zumindest Riesenunterschied.
Riesenunterschied. Und eben Erfolg auf mehr Dimensionen zu definieren, als auf diesen messbaren quantitativen Daten. Von denen wir vorhin gesprochen haben, sondern zu sagen, was ist Beziehungserfolg? Wann bin ich ein gutes Elternteil? Was ist vielleicht auch kreativer Erfolg in meinem Leben? Und da habe ich im Buch ganz klassisches Coaching-Tool, das Lebensrad oder Wheel of Life, wo man mal guckt, okay, welche Lebensbereiche finden gerade eigentlich statt und zu wie viel? Und ist das okay für mich? Also bei mir zum Beispiel, ich habe mich halt entschieden, ein Buch zu schreiben, Unternehmen zu haben und ein Kind. Ich gehe nicht 5-mal die Woche zum Sport, obwohl ich das früher gemacht habe. 2-mal ist genug. Ist mein neues Genug für jetzt. Freue ich mich, wenn ich wieder mehr machen kann? Total. Aber jetzt gerade ist es eben nicht realistisch, weil ich andere Prioritäten gesetzt habe.
Und du verurteilst dich nicht jeden Sonntagabend, dass du nur 2-mal, weil das ist ja das Resultat, wenn du nach wie vor die 5-mal als deine Benchmark halten würdest.
Ja, und auch zu verstehen, also auch ein ganz großer Gamechanger für mich war nicht nur die Erfolgsdefinition, sondern auch mich selber zu beobachten, wie ich mich vergleiche. Also ich vergleiche mich, ich will nicht einfach nur okay sein, sondern ich will den Po von Pamela Reif, ich will kochen wie Otto Lengi, ich will Follower wie Anahita, ich will, weißt du, so. Also ich vergleiche mich mit dem Besten der Besten in deren Bereich, ich sehe den Rest deren Leben nicht, ich weiß nicht, wie sich das Leben anfühlt und erwarte das für mich auf allen Ebenen. Und natürlich bin ich dann nie genug, weil meine Ziele einfach so utopisch riesig sind und ich die Opfer nicht mit einkalkuliere, dass ich nur unglücklich werden kann. Und wir verbringen tatsächlich 12% unseres Denkens mit sozialem Vergleich. Also das sind in so einem 8-stündigen Arbeitstag 58 Minuten, also eine Stunde. Nur damit uns abzuwiegen, wie gut bin ich mit den anderen. Und meistens geht der Vergleich eben nicht nett aus. Und dann mal zu fragen, okay, wenn ich mich vergleiche, muss ich aber auch meine Privilegien mit den anderen vergleichen. Also so ein bisschen beim Marathon, ne? Lauf ist es so, wir stehen alle an der gleichen Startlinie, wir haben alle die gleichen Wetterbedingungen, wir laufen alle die gleiche Strecke. Wir haben definitiv nicht die gleichen Startbedingungen, wenn wir mal hinter die Kulissen gucken. Ne? Jemand hat 3 Kinder zu Hause, der andere hat vielleicht eine chronische Erkrankung, seitdem er ein Kind ist, der nächste hatte irgendwie 10.000 Euro für einen Private Coach. So. Also wir laufen nicht mit den gleichen Startbedingungen los, aber messen die gleiche Zeit. Das ist ein Vergleich, der kann nur hinken und unfair sein. Das heißt zu sagen, wenn ihr euch vergleicht, dann vergleicht euch mit Menschen, die wirklich auf der gleichen Ebene sind und die gleichen Privilegien haben oder das Fehlen derer. Alles andere hinkt und gibt uns auf jeden Fall ein Gefühl von nicht genug.
Macht Sinn. Auch das hatte Anahita hier erwähnt mit Aufwärts-Abwärts-Vergleich, dass wir typischerweise eher nach oben gucken für den Vergleich und das ja damit systemimmanent, dass man sich eher minderwertig fühlt.
Ja.
Und jetzt fand ich aber deine Ergänzung nochmal, dass man sich immer das Sahnehäubchen einer Person rauspickt und damit ein Potpourri eines Avatars macht, der ja in der Realität gar nicht besteht, sondern der halt im Business sehr erfolgreich ist, hat nicht die Figur von einem Fitness-Influencer oder wie auch immer. Und das fand ich nochmal sehr naheliegend, aber trotzdem einen spannenden Aspekt. Nora, was gibt's denn noch für ein Thema oder für einen Aspekt oder irgendwas aus deinem Buch, wo du sagst, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das wäre dir aber wichtig, dass Menschen, die zuhören, das zumindest mal gehört haben.
Also ich glaube, eins der ganz großen Credos des Buches ist, dass mentale Gesundheit eben kein Do-it-yourself-Projekt ist. Also wir leben ja in einer Welt, wo wir umgeben sind von Hacks und Tipps und ne, die fünf Sachen, die Morgenroutine und so weiter. Wir wissen das alles. Ich glaube, daran scheitert es nicht. An Wissen mangelt uns das nicht, sondern eben an der Erlaubnis, das anwenden zu dürfen. Darüber haben wir heute viel gesprochen, über Erlauben, über Grenzen, über sich selbst gut kennen, eine eigene Definition von einem guten Leben zu haben. Aber für mich findet eben ein ganz großer Teil von Gesundheit im Wir statt. Und damit meine ich nicht nur der soziale Airbag, auf den wir fallen, wenn es kracht, sondern damit meine ich wirklich auch diese kleinen Interaktionen, die kleinen Momente. Also hörst du mir wirklich zu? Ne? Merkst du, dass ich gestresst bin und sprichst es an? Wenn ich sage, ich kann nicht mehr, kannst du über deinen Schatten springen und sagen, okay, was brauchst du von mir? Gebe ich dir Feedback, wenn du was gut machst? Gebe ich dir Feedback, wenn du was nicht gut machst, anstatt das sozusagen den Groll in mir zu hegen? Investiere ich in unsere Beziehung? Also Beziehung ist ein so fundamentaler Teil von Gesundheit, den wir eben häufig depriorisieren, privat wie im Job. Mhm. Na, auch im Job, die meisten Teams geben unglaublich viel Geld aus für Marketing-Schulungen und keine Ahnung, ihr Fachwissen, ihre Kompetenzen für digitale Tools, aber viel zu wenig Geld sozusagen oder Zeit für sie als Team, was sie deutlich besser machen würde, wie man ja im Sport sieht, ne? Wie wichtig Teaming ist als Teil des Erfolgsrezepts. Und das ist mir wirklich wichtig, dass wir nicht so lange damit alleine bleiben. Weil der Grund, warum mein Vater so spät Hilfe hatte, der Grund, warum Michael Trautmann so spät Hilfe hatte, warum Svante Almers, die auch hier war, so spät sozusagen da reingekommen ist, ist dieses Gefühl, dass es beschämend ist zu sagen, ich kann nicht mehr, oder beschämend ist zu sagen, ich bin eigensinnig, verletzlich, skurril. Anstatt zu realisieren, wir sind das alle und wäre es nicht so viel schöner, uns darin zu begegnen, statt in diesen vermeintlich perfekten Images, die wir alle nach außen tragen und dahinter einfach unglaublich unglücklich alleine bleiben und überfordert sind.
Für wen hast du das Buch geschrieben? Ist es primär für Führungskräfte oder für potenziell alle Menschen, die einer Arbeit nachgehen? Wer würdest du sagen, profitiert am meisten von dem, was du niedergeschrieben hast?
Das ist immer so plakativ zu sagen, alle, die arbeiten. Mhm. Weil es gibt natürlich schon sehr strategische Teile auch, die vielleicht manche nicht interessieren würden. Ich glaube, für mich sind es Menschen in Organisationen, die selbst vielleicht so einen anxious High-Achiever-Modus haben, also immer sehr viel geben und ein neues Leistungsnarrativ brauchen. Aber es sind auch Menschen, die gerne nicht nur gut zusammenarbeiten wollen, sondern auch gern zusammenarbeiten wollen. Die eben nicht nur gut arbeiten wollen, sondern gesund arbeiten wollen. Und das können einfach Teammitglieder sein, das können vor allen Dingen Führungskräfte sein, weil wir natürlich sehr prägend sind, darüber haben wir gesprochen, ob Gesundheit überhaupt erlaubt ist, ob es mitgedacht werden darf, ob Grenzen respektiert werden oder nicht. Und für mich geht es auch an Organisationsführende, also das können Leute in HR sein, das können Executives sein, Menschen mit Einfluss und Macht, die verstehen, dass Gesundheit strukturell verankert sein muss, damit es möglich wird. Denn sonst habt ihr tolle Stressmanagement-Workshops, aber keiner hat Zeit, da zu sein. und die Krankenrate bleibt weiter hoch. Und dafür braucht es Menschen, die sich dem Thema wirklich annehmen, am besten im C-Level, und sagen, das ist so ein bisschen mein Traum, ne, dass wir in 10 Jahren in einer Organisation einen CHO haben, einen Chief Health Officer, der nicht nur die Gesundheit unserer Mitarbeiterschaft mitdenkt, sondern auch die Gesundheit unserer Gesellschaft und unseres Planeten und sagt, Leistung unbedingt, aber mit anderen Rahmenbedingungen.
Und da ist dein Buch auf jeden Fall ein positives Mosaiksteinchen dafür. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, das alles zusammenzuschreiben. Gibt vielen Menschen, die dich eben nicht live in Firmen erleben können, die Möglichkeit, an deinen Tools zu partizipieren. Wir werden es verlinken in den Shownotes. Und du hast mir vorhin gesagt, dass schon sehr viele Menschen das Buch in den Händen halten. Ich hoffe, dass noch viel mehr dazukommen werden. Wenn wir jetzt nochmal von deinem Buch ein bisschen abstrahieren und nochmal so auf dein persönliches Leben insgesamt zurückblickst. Was würdest du sagen, ist so aus dem Auf und Ab deines Lebens für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
In Bezug auf Arbeit ist es wahrscheinlich, dass ich nicht mein Job bin. Das muss ich mir auch nicht mehr sagen, dass es darüber hinaus einen Mensch gibt. Aber das hilft mir, ich liebe meinen Job, aber ich bin nicht mein Job. Das heißt, er definiert mich nicht in meinem Wert. Und darüber hinaus gibt es eben einen Mensch, der auch liebenswert ist, egal was ich leiste. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, die ich immer noch integriere. weil die eben wirklich seit der Kindheit so prägend mitlief. Und an der ich gerade rüttel. Und deswegen dieses Buch auch für mich, an der ich rütteln möchte.
Dann lass uns da nochmal ganz kurz, auch wenn es nicht geplant war, aber da nochmal, weil ich glaube, viele Menschen wollen diesen Zustand erreichen, dass sie sagen, ich weiß, dass ich nicht meine Arbeit bin, ich weiß, dass ich liebenswert bin und so. Aber du hast gerade von Integrieren gesprochen. Wie machst du das täglich oder wöchentlich? Was sind deine Routinen, um diesen rationalen Gedanken auch wirklich in deinem Unterbewusstsein, in deinem Nervensystem wirklich ankommen zu lassen? Mhm. Da, wo er deine Emotionen und dein Verhalten dann auch beeinflussen kann.
Mhm. Also ganz oft ist es so, dass ich das alleine gar nicht so gut hinkriege. Das liegt einfach daran, dass es so systemimmanent ist und ich das Ton, wie wir sagen würden in der Psychologie, also so ich bin, dass ich es gar nicht merke, dass es so ist, dass ich die Entscheidung schon wieder so getroffen habe. Und deswegen war mein Gamechanger ein Partner, dem Arbeit nicht so wichtig ist. Das ist tatsächlich total hilfreich zu sehen, ach hey, so kann man auch leben, cool. Aber auch jemand, der sich nicht zurückschreibt, mir das zu sagen. Mhm. Also wir haben uns oft gestritten deswegen. Eigentlich ist Arbeit einer der einzigen Streitpunkte überhaupt in unserer Beziehung. Aber es zeigt mir immer wieder, wie blind ich bin. Also wie blind ich da reinlaufe, weil es so automatisiert ist. Und da eben so viel dranhängt in meinem inneren System, ne? So viel Wert eben dranhängt. Und ich irgendwann festgestellt habe, okay, ich brauche Menschen, die mir gegen Schienbein treten. Ich brauche künstliche Grenzen. Das können Menschen sein wie mein Partner. Das kann sowas sein, wie Svantje das auch gemacht hat, sich einen Feierabend zu setzen, auch wenn sie keinen Feierabend machen müsste. Also künstliche Grenzen. Das kann ein Challenge-Netzwerk sein. Also Menschen, die nicht davor zurückscheuen, dir kritisches Feedback zu geben. Wie Chrissy, die sagte, ja, dann schreibe ich die lieber auf LinkedIn. Und ich so, oh, wow. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, andere Menschen zu haben, die das Commitment erleichtern zu sich selbst. Weil wir über diese Erfahrung dann eben merken, es fühlt sich gut an. Es hat nicht die negative Konsequenz, die ich dachte. Aber dazu brauchen wir manchmal das Bearing im Außen. Und das finde ich auch okay, auch das nicht alleine schaffen zu müssen. Der Aura-Ring jetzt in unserem Fall, also irgendeine Form von Tracking kann total helfen, finde ich, um zu sehen, hey, wenn ich schlafe, mir geht es wirklich besser. Ne? Ich bin wirklich erholter. Also manchmal brauchen wir das Außen noch am Anfang als Krücke, um das Innen lebbar zu machen.
Kurze Ergänzung, es gibt auch Whoop-Armbänder, genau, es gibt andere, es ist völlig ungesponsert, aber die Hörer, die häufig zuhören, wissen, dass ich diesen Ring trage und du offensichtlich auch.
Ja, ne, also das hilft manchmal einfach, um sich erstmal besser lesen zu lernen, weil da fängt es ja schon an. Also vielen fehlt es an der Zeit oder auch an den Tools für Selbstreflexion und wir merken das gar nicht und dann greift eben immer der Automatismus. Ja. So lange, bis er nicht mehr greifen darf. Und deswegen andere zu involvieren, das kann man auch im Team total schön machen. Also es gibt Teams, mit denen ich gearbeitet habe, die setzen nicht nur OKRs, also Objective and Key Results oder KPIs, sondern es gibt auch persönliche OKRs, die sie im Team diskutieren. Also daran arbeite ich gerade, Punkt, Punkt, Punkt. Und so könnt ihr mir helfen, Punkt, Punkt, Punkt. Super simple Reflexionsübungen, aber daran messbar zu sein, finde ich total hilfreich, um das zu verändern. Und man kann auch einfach mal, das ist für viele vielleicht so ein bisschen cringe, ein bisschen unangenehm, aber am Anfang tatsächlich mit Menschen sprechen, denen man vertraut und fragen, was sind die Momente, die du erinnerst, wo ich in meinem besten Ich war und wo ich so ganz ich war, also wo du mich gesehen hast. Kann ich heulen, wenn ich das erzähle. Weil es bei mir ganz oft Situationen sind, die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Zum Beispiel eine Situation war im ersten Jahr mit Kind, wo ich surfen war und ich war einfach anderthalb Stunden im Wasser und ich kam raus und ich muss einfach geglüht haben vor Freude, vor kindlicher Freude. Und mein Partner war so, ich habe dich seit Jahren nicht so glücklich gesehen. Und ich so dachte, ja, okay, krass. Also, so, das war jetzt nicht Arbeit, das war nicht der nächste coole Kram, den ich gemacht habe, sondern es war ein Moment, wo ich einfach eins war mit mir, wo ich was gelernt habe, gescheitert bin, wo ich nicht verfügbar war, ich konnte nicht aufs Handy gucken. Es war einfach so ein Moment, wo ich ganz eingesaugt war. Und diese Momente mal zu sammeln und zu verstehen, das ist das, was andere erinnern. Und das ist im Zweifel auch das, was ich erinnere am Ende meines Lebens. Und das war für mich total wichtig zu verstehen. Wo schaffe ich auch Bedeutung für andere, die wirklich relevant ist?
Ich wünsche dir noch ganz viele dieser Momente, trotz Arbeit, trotz Ambitionen etc. Vielen Dank fürs wunderschöne Gespräch.
Danke dir.
Und alles Gute für das Buch.
Danke.